Jetzt musst du auch ordnungsgemäß die Flasche auf.
Nehmen wir schon auf?
Ja, wir nehmen schon. Wir sind auch schon.
Prost.
Cheers.
Max, wir müssen reden.
Ich habe nur noch leere Apfelschorle.
Okay.
Aber ich habe Wasser. Du hast Wasser mitgebracht, großartigerweise.
Der Kaffee?
Ach, du willst deinen Kaffee haben?
Das wird toll, danke dir.
Ach so, das war das Zeichen, wo du auf deinen Kaffeebecher...
Liebe Hörer, wir befinden uns hier nämlich nicht bei Max in seinem Studio, sondern wir befinden uns hier live auf der Republika. Und wir haben Gäste dabei. Das ist einerseits der Felix Neumann.
Hallo.
Und die Milena, jetzt komme ich in, ich kenne, glaube ich, deinen Nachnamen nicht.
Also mein offizieller Nachname ist Glimbowski, ja. Und englisch ausgesprochen Lebowski rede ich mir ein und versuche mich mit dem Big Lebowski zu assoziieren.
Du bist also der weibliche Dude.
Ja, also ich trinke viele White Russians, aber ich glaube, da endet schon die Gemeinsamkeit von uns beiden.
Okay.
Bowling kannst du nicht so?
Nee, nicht wirklich.
Ja, Teppich zu Hause?
Auch nicht. Kein Teppich. Mafia-Bossen lege ich mich auch nicht an.
Ja.
Und können wir aber noch für sorgen, also das kriegen wir alles hin.
Genau. Also pass auf, was du hier sagst. Das wird hier auch von der Mafia gehört. Gut, ja, Thema ist der Veranstaltungsort gleichzeitig, nämlich die Republika. Und wir sind jetzt sozusagen Tag 3. Wir haben jetzt 3/4 der Republika hinter uns gebracht.
Ich habe 3/4?
Zwei Drittel.
Man hätte jetzt, ich dachte, das hätte jetzt.
Nein. Ich habe ja einen Tag früher angefangen.
War Sonntag schon hier?
Genau, ich war Sonntag schon hier und habe.
Hast
mir
dich aufgeregt, dass das WLAN nicht geht
und hast die Kante gegeben. Genau. Das heißt also mit anderen Worten, wir wollen über die Konferenz sprechen, was wir bisher gesehen haben, was uns gefallen hat und beginnen wir doch einfach mal bei den Gästen. Milena, wie fandst du denn die Republika bisher?
Interessant. Also ich fand's, ich bin leider wie immer nicht zu den Sessions gekommen, die ich so vorhatte zu sehen. Ich tröste mich damit, dass ich sie nachher alle online angucken werde.
Das vierte Wochenende. Mal bist du jetzt hier? Bist
das
du?
Zweite Mal.
Das zweite Mal. Du warst letztes Jahr quasi schon
genau,
da.
Genau. Okay. Aber dafür, man wird halt immer von wundervollen Menschen aufgehalten, mehr oder minder wundervollen. Und,
manchmal auch von so Leuten wie uns. Also ja, nicht nur genau, von wundervollen.
Aber es lohnt sich immer, weil mit den Menschen reden kann man halt nicht zu Hause. Also höchstens mit sich selbst so, aber die Republika, also die Set-Panels nachschauen, das kriegt man zu Hause hin.
Ja, und vor allem, ich meine, wir sind ja sowieso privilegiert als Berliner, laufen wir ja sowieso den ganzen Leuten immer über den Weg, die wir so lesen. Aber dann kommen dann ja auch manchmal dann Leute von außerhalb herein, wie zum Beispiel der Felix, schafft es mal auch nach Berlin zu kommen. Wie fandst du es?
Ja, ich komme aus Freiburg hierher, bin ganz geflasht von der großen Stadt, gehe an den Theke, sage, ich hätte gern Mate und dann heißt es Flora oder Club. die Multi-Optionalität überwältigt mich.
Ja, das ist halt, wenn du dir zwischen den Mate-Sorten auswählen kannst, dann bist du in Nerdistan gelandet.
Ja, ich adaptiere mich zu dieser Multi-Optionalität, komme damit auch mittlerweile ganz gut klar, habe so von der Republika ein bisschen das Gefühl, die Leute sind total spannend, aber so der Knaller-Vortrag, die Knaller-Session, die hatte ich dieses Jahr noch nicht. Es gibt ja immer so diese eine Session, die hinterher alle gesehen haben, die total großartig war. Das war vor 2 Jahren der Dück, vor was war das letztes Jahr? Da war es diese die Dame mit diesem Alternate Porno-Konzept.
Cindy irgendwas, ne?
Genau.
Make Love Not Porn auf jeden
Fall. Genau. Und das hatte ich dieses Jahr noch nicht. Vielleicht gestern, als es um How to Become a Cyborg ging. Das hat mich schwer begeistert mit Farben hören.
Erzähl das mal, weil davon jeder, der da war, ist schwer begeistert. Also scheint was zu sein, was man sich auf jeden Fall im Stream angucken sollte.
Ja, das sind ist ein Künstlerpaar. Er ist voll farbenblind, sieht also nur Grautöne und experimentiert seit etwa 10 Jahren mit so einer Kamera, die er auf dem Kopf trägt. Das sieht ganz putzig nach Teletubby-Antenne aus. Und die übersetzt ihm Farben in Geräusche. Er hat da so Farbentheorien, Farbenmusiktheorien genutzt, er ist sehr musikalisch. Und diese Kamera hat dann so diese Knocheninduktion, sodass er, weil er die ständig trägt, dadurch einen gehörten Sehsinn, Farbsehsinn hat. Und die machen mit solchen augmentierten Sinn ganz interessante Dinge. Also seine Partnerin Moon Reba hatte ein sehr schickes Kleid an, wenn man da so, das einfach so sah, dachte man, ja, schickes Designerkleid. Aber tatsächlich war in dem Farbverlauf waren die Noten von Moon River kodiert für ihn.
Sehr geil.
Also wenn er so an ihr runtergeguckt hat, hat er Moon River gehört.
Genau. Und so machen die ganz viele augmentierte Kunstprojekte. Sie hat beispielsweise so Vibrationsgeräte an den Armen, die mit Erdbebendaten gekoppelt sind. Dazu macht sie Tanzperformances. Sie hat Ohrringe mit Sensoren und diese Sensoren, die messen dann irgendwie die Schrittgeschwindigkeit der Leute um sie rum und so kann sie dann die Durchschnittsschrittgeschwindigkeit von Städten erfahren, erfühlen und das war ganz großartig.
Also was ich noch mitbekommen hatte so aus Erzählungen war, dass er auch, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, durchaus auch Farben sehen kann, die wir gar nicht sehen können. Also dass er sein Farbspektrum erweitert hat ins Infrarote und ins Ultraviolette so ein bisschen. Und ja, dass er sozusagen auch draußen die Sonne sehen kann, wenn wir sie gar nicht richtig sehen können, weil wir hinter Fenster sind oder dergleichen mehr.
Genau, das kann er wohl. Wie genau, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ich war schon begeistert genug, allein von dem Konzept Farben hören zu können. Und wie das dann plötzlich auch so überschwappt. Er hat erzählt, sein Kühlschrank ist weiß und weiß sieht er ja nicht, weil Graustufen machen keine Töne. Aber der Kühlschrank hat so ein Geräusch, das also so dieses Summen. Und dieses Summen war, glaube ich, violett. Und es hat ihn so genervt, dass der weiße Kühlschrank violett summt, dass er den Kühlschrank dann violett gestrichen hat, dass das passt.
Ach so, also er hat der Kühlschrank sozusagen nicht das, ich habe der also nicht, das war sozusagen das Grund, das natürliche Geräusch des Kühlschranks, das war das hat die ganze Zeit gesummt, lila und ja.
Okay. Und dann hat das dumme Ding keine Farbe.
Und wenn das Ding dann und dann muss das auch lila sein, wenn es die ganze Zeit lila brüllt. Das ist sehr lustig.
Krass.
Also ja, das ist ein Vortrag, den ich leider, ich kenne nicht.
Ich hatte von dem auch schon im Vorfeld gehört, also ich hatte den schon der war auch auf anderen Konferenzen schon und dass er gut sein soll. Ich habe es mir dann aber irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich es auch verpasst.
Ich war schlicht und ergreifend noch nicht hier zu dem Zeitpunkt, aber es ist wirklich jeder, der da drin war hellauf begeistert. Also das warst du da auch drin? Du,
nur kurz, ich habe gesehen, die hatten so spacige elektronische Geräte an ihren Körpern überall. Also nicht überall. Hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich den Kontext nicht verstanden hatte. Ich war halt zu spät drin, aber jetzt macht alles Sinn.
Ich dachte so, was sind denn das für Weirdos? Ja,
also ich habe die hier durch die Räume gehen sehen und also putzig und Teletubby wäre mir jetzt auch nicht als allererstes eingefallen.
Ja, nur die Antenne.
Ja, also es ist so ein Ding, was so ein schwarzes Ding, was über den Kopf rüberragt. Also ist schon. Also wenn die Leute Angst vor Google Glass haben, dann werden sie das wirklich, werden sie da ausfreaken. Das ist.
Ja, ich meine, das ist irgendwie auch so ein Thema, finde ich. Also dieses auch sichtbare Extensions irgendwie zu haben. Also das wird ja mit den Google Glass kommen. Hier läuft ja jemand rum, habt ihr den schon gesehen?
Ja, 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 ja.
Das ist ja aber kein echtes, ne? Das ist ein gedrucktes, also so ein 3D-gedrucktes.
Das ist eine Fake.
Das ist noch nicht mal echt.
Das ist nicht mehr echt, nee.
Warum macht er das denn? Das macht ihn ja noch uncooler.
Ja.
Also mit echten Google Glass war schon unsexy, aber das war ja...
Ja, ich glaube, er macht das halt so aus Gag halt einfach irgendwie. Also die Leute erschrecken sich, oh Gott, filmst du jetzt gerade oder so etwas, ja.
Das ist das neue Krokodil aufnähen.
Genau. Ja, genau.
Stimmt, was das hat was davon. So
dieses, ja.
Ich weiß nicht, wie man die Firma aus... Lacoste-Krokodile, die man sich irgendwo billig gekauft hat in Südostasien.
Es hat auch eigentlich sowas wie eine sich eine Haiflosse umschnallen und dann irgendwie...
Stimmt, das ist sehr lustig. Wobei, ich hab den auch gesehen und hab gedacht, die sieht doch aus wie aus dem 3D-Drucker. Das ist, also weil man sieht den, dass ja doch so perfekt sind die dann doch noch nicht aus.
Ich hab dann auch Gena Tangens schon irgendwie in die Büsche springen sehen, als er dann in die Ecke kam.
Heute Morgen gab es eine Session Laptop-Yoga. Vielleicht brauchen wir nächstes Jahr sowas wie Glas-Selbstverteidigung.
Das stimmt, das sind Selbstverteidigungskurse für... Okay, Glas, nimm eine Beweisaufnahme auf.
aber Milena, du findest das uncool? Würdest du das uncool finden, wenn wir jetzt hier alle so Glas hätten und irgendwie es mit so...
Also uncool ist es nicht mal, es ist einfach unsexy. Also die Form, das Design spricht mich nicht so an. Mhm. Das ist eher so Nullerjahre. Da sind wir ja längst drüber hinweg.
Okay.
Also und die Funktion sowieso, also dass man nicht aufgenommen werden möchte und so weiter, was damit einhergeht.
Aber findest du das nicht auch sehr praktisch, also halt irgendwie diese sozusagen in deine Realität eingeblendete zweite Ebene sozusagen, deine E-Mails lesen, irgendwie Sachen machen?
Gar nicht. Ich bin inzwischen so weit, dass ich fast alle Push-Notifications in meinem Handy abgestellt habe, weil das einen so stresst, dieses ständige Vibrieren, wenn man es nicht halt bewusst möchte, dass ja, das, wenn da ständig was von meinem Auge auch noch aufleuchtet, also nicht mal ich die Wahl habe, ob ich sehen will oder nicht, das ist ein unglaublicher Stressfaktor. Ich glaube, den unterschätzt man total.
Also ja. das geht mir tatsächlich persönlich auch so, dass ich so gerade die Twitter-Notifications und sowas doch peu à peu immer weiter runtergetont habe. Mittlerweile kriege ich nur noch die Replies von Leuten, denen ich auch folge und sowas. Also es ist wirklich, und DMs, das ist wirklich viel, viel weniger geworden, als es früher mal war. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz wird Google Glass einschlagen wie eine Bombe und wird diese Welt noch stärker verändern, als es das Smartphone schon hat.
Also so kleine Hands-on. Ich habe das jetzt bei mir so eingestellt. Ich nutze den Tweetbot, irgendwie, der pusht ja auch irgendwie, aber ich habe da, der pusht mir nur Replies und DMs. Und dann habe ich halt nochmal ein extra Boxcar eingerichtet. Boxcar ist auch so ein Push-Notification-Ding, wo man auch Twitter machen kann. Und da habe ich dann einfach den Ton ausgestellt. Also dort kriege ich dann solche Sachen wie Retweets oder Replies Retweets oder Favs oder so etwas gepusht. Aber das dann vibriert mein Telefon nicht. Ne? Mhm. Das kann ich dann sozusagen, wenn ich dann mein Telefon einfach so nehme, dann kann ich so durchlesen, was da passiert ist. So. Aber werde nicht mehr davon getriggert. So, das als kleinen Tipp.
Unsere Hobby-Tipp. Das könnt ihr zu Hause selber nachmachen. Oder schickt uns einen rückfrankierten Umschlag und wir schicken euch die Anleitung, wie ihr das selber zu Hause einrichtet.
Schickt uns euer iPhone. Wir,
und wir richten das dann eventuell für euch ein. Ja. Nee, aber Google Glass ist, haben wir darüber eigentlich schon mal geredet, über Google Glass?
Ich glaube, wir haben das schon angeschnitten, aber noch nicht so richtig. Ja, wenn wir über Google Glass reden.
Wo es schon nicht hier ist.
Genau. Was hältst du denn von Google Glass?
Ich bin da schwer davon begeistert. Ich habe einen großen Spaß dran, so die Realität zu augmentieren mit zusätzlichen Dingen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich in diesem Internet nicht so berühmt bin wie andere Leute hier am Tisch und deshalb auch einfach weniger Push-Notifications reinkommen. Ich freue mich immer, wenn mich irgendjemand wahrnimmt. Daher habe ich das bei mir auch noch etwas lauter eingestellt. Ich sitze total gerne auf irgendwelchen Veranstaltungen, lese den Hashtag dazu und habe auch das Gefühl, dass es einen echten Mehrwert bringt. Und ich stelle es mir total spannend vor, sowas dauernd im Blick zu haben, weil da dann der Datenlayer der Welt mit dem Kohlenstofflayer noch mehr zusammenwächst. Und zu diesen Notifications, ich finde ja Vibrationen mittlerweile richtig gut. Ich freue mich auch, wenn endlich meine orangefarbene, war ein großer Fehler, orangefarbene Pebble kommt, die dann bei allem vibriert, weil ich dieses Konzept, das vibriert was und das wird dann in meine Sinneswahrnehmung eingebaut, total spannend finde. Da gibt es ja auch solche Do-it-yourself-Bausätze, wo man sich dann so Bänder für den Unterschenkel macht, die immer dort vibrieren, wo Notten ist. Und irgendwann hat man sich dann so ein...
Auf welcher Höhe des Oberschenkels? Nur so fürs reine Interesse.
da bin ich nicht so drin. Könnte auch der Unterschenkel sein. Aber ich glaube, da das ein Do-it-yourself-Bausatz ist, kannst du das nach deinen Oberschenkelpräferenzen anbringen.
Interessant.
Oberschenkel. Ich glaube, wir haben einen Namen für die Sendung.
Aber das hast du jetzt irgendwo in so einer Cybersex-Geschichte gelesen? Oder?
Das habe ich bei, ich glaube, bei Etsy kann man, bei Etsy kann man Bausatz kaufen, bei ThinkGeek kann man Bausatz kaufen. Hm. Aber das, die meisten dieser Dinge sind ja Dual-Use.
Hat aber jemand mal ein Taschentuch gerade für mich?
Gott, was ist denn bei dir los? Wieso?
Michi, ich weiß auch nicht.
Michi, naja. dein Nordsinn blutet.
Ja. Dankeschön. Ich habe gerade ein kleines bisschen Nasenbluten. Ich weiß auch nicht, woher.
Aber das ist ja vielleicht ein ganz interessanter Punkt an der ganzen Sache, weil du meintest sozusagen diese zusätzlichen Sinne. Der Grund, warum ich das abgeschaltet habe, der Rest hier wahrscheinlich auch, ist nicht so sehr, weil das Vibrieren so stört, sondern weil man einfach sehr wichtige Nachrichten deswegen verpasst, weil dieses Vibrieren halt zu so einem Dauerzustand wird. Und das ist natürlich, finde ich, schon bei solchen zusätzlichen Sinnen immer wichtig, dass man auch lernt, sie zu ignorieren, weil so Lärmsinn ist ja schon, oder dass man eine Möglichkeit hat, sie zu ignorieren, weil wir kennen das alles, wenn man wegen Lärm nicht schlafen kann und wenn man dann so noch sich 200 neue Sinne angezeigt hat, die jedes Erdbeben in Südostasien sofort einem in die Wahrnehmung pushen, weiß ich nicht, ob das so auf Dauer so toll ist.
Ja, mein großer Vorteil ist ja, dass ich nicht so mit Kommunikation und Menschen habe, deswegen ist jede persönliche Interaktion ja für mich was Besonderes.
Ja, bei der Gelegenheit müssen wir natürlich das auch sofort ändern. Folgt alle FX Neumann.
Und vor allen Dingen schickt ihn nach Replies.
Irgendwas. Genau. Und schickt ihn Replies ohne Ende. Dass sein Telefon nicht mehr aufhört zu vibrieren und wir endlich da vernünftig drüber reden können. Und natürlich folgt Milenskaya.
Milenskaya mit Y.
Auf Twitter. Wir werden das natürlich alles in die Shownotes packen. Und natürlich auch sie replyen und retweeten und so weiter und so fort, was das Zeug hält.
Nee, achso, ich habe es ja ausgestellt.
Aber ich habe tatsächlich jetzt ja auch gerade einen interessanten Artikel gelesen in dem Wired-Blog, und zwar über Google Glass. Da ging es dann darum, dass tatsächlich so eine ziemlich dünne Linie zwischen Geekiness und Dorkiness existiert, ja. Und dass eben mit die Leute, die mit Google Glass herumlaufen, so ein bisschen das Gleiche sind wie die Leute, die man heutzutage manchmal sieht, die halt ihr Bluetooth-Headset die ganze Zeit im Ohr rumstecken haben, ja. Oder die halt auf dem Segway rumfahren. So. Das sieht halt einfach bekloppt aus.
Mhm, habe ich auch gelesen.
Und ja, und dann gibt es sogar jetzt irgendwie so einen Tumblr, das heißt irgendwie White Man Wearing Google Glass. Und dann sind da halt einfach so ganz viele Bilder halt von Leuten, die so Google Glass tragen. Das sind alles weiße Männer, so auch so nerdige Männer so halt, ne? Und dann wird dann einfach in Frage gestellt, das ist so, also so als absolutes Role Model halt dann Robert Scoble, ja. Robert Scoble, der Tech-Blogger aus den USA, der echt einfach so ein Brachial-Nerd ist, würde ich mal so sagen. halt aber auch ganz, also ich finde ihn ja persönlich auch ganz sympathisch, weil er halt so unglaublich, so unglaublich dazu steht, Nerd zu sein und das zu repräsentieren. Aber da wird dann, finde ich, mit Recht auch gesagt, dass das ein Problem sein könnte für die Marktchancen von Google Glass, dass halt irgendwie diese einerseits diese Dorkiness an sich, also das sieht halt irgendwie komisch aus, und dann aber dann auch noch irgendwie mit diesen ganzen weißen männlichen Nerds so als sozusagen Role Models, die jetzt damit rumlaufen, das ist etwas, womit sich dann keiner identifizieren möchte, ne?
Aber machen wir uns nichts vor, am Anfang wäre es mit iPhones rumgerannt. Wie viele Fotos hätte man da von Leuten machen
iPhones
können?
iPhones waren von Anfang an aber schon immer auch ein Statussymbol.
Und das war vor allem von Apple. Google Glass hat einfach dieses Image, das hat so sehr aufgebaut gehabt. Damals, haben die auch schon abgenommen.
Die haben, also ich meine, die haben irgendwie diese iPod-Werbung gemacht und sowas. Ich weiß, also ich glaube, der Grund, also ich habe diesen Artikel auch gelesen, diesen Wired-Artikel, ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Ich fand so dieses... So, da war ja so ein bisschen diese Failed-Beispiele, so das Bluetooth-Headset, das sich ja nicht durchgesetzt hat, weil es ja immer von weißen, hässlichen Männern getragen worden ist. Der Segway war es eben. Und was war das dritte? Das war noch irgendwas, was...
Habe ich vergessen.
Und bei den beiden Sachen auf jeden Fall kann ich sagen, naja, das hat sich vielleicht aber auch einfach nur darum durchgesetzt, weil sie scheiße waren. Also das ist so ein Bluetooth-Headset. Jeder, der schon mal probiert hat, irgendwie ein Bluetooth-Headset, mein Telefon klingelt, jetzt muss ich mein Bluetooth-Headset einschalten und ins Ohr stöpseln und das alles hinkriegen, bevor diese Person aufgelegt hat.
Das ist ja, die Leute haben es ja die ganze Zeit im Ohr.
Also ja, das braucht aber niemand.
Ja.
Niemand will.
Es gibt Leute, die rumlaufen und das sind Idioten.
Nee, das sind keine Idioten, sondern das sind Leute, das sind zum Beispiel, das sind Paketbotendienste. Das sind Leute, die die ganze Zeit über telefonieren müssen. Für die ist das eine furchtbar praktische Sache. Die haben das die ganze Zeit im Ohr. Der Rest der Menschheit telefoniert höchstens noch alle 4 Tage mal und braucht darum so ein Gerät nicht. Beim Segway genau das Gleiche. Das ist ein okay nettes Gerät, aber es ist halt, du kannst damit nicht über den Fußgängerweg fahren, auf der Straße möchtest du nicht fahren. Darum hat sich es nicht durchgesetzt, weil es einfach zu teuer ist und scheiße. Und dass das jetzt von, und dieses... ja, weil das von weißen Männern benutzt wird, sorry, das ist doch kein Hinderungsgrund. Also das ist, also ich kann mir vorstellen, also natürlich gibt es Bereiche, wenn das irgendwie wenn das jetzt alles, die weißen hässlichen Männer tragen Parfüm von Dior und nur die, und das werden dann sozusagen, sind dann die Models, die plötzlich dafür werben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich dieses Parfüm jetzt am Markt nicht behauptet. Aber wenn es eine wirklich genuin praktische Sache ist und die Leute einfach feststellen, Moment mal, oh, ich soll in den Chat kommen.
Ah ja, den Chat habe
ich auch. Komme in den Chat, mache ich.
Chat, ja. Hallo Chat. Könnt ihr mal den Link posten zum Chat?
Ja, machen. Das ist ihr IRC auf ircfreenote.net.
Ah, dieses Linkinus.
Und, also, hast du einen Chat-Client? IRC-Client?
Ich guck mal.
Also du kannst war ich jetzt gerade unterbrochen? Auf jeden Fall glaube ich, dass Google Glass nicht daran scheitern wird, dass es von weißen Männern getragen wird, sondern wenn es scheitert, dann daran, dass es unpraktisch ist, und wenn es praktisch ist, dann wird es sich durchsetzen. Auch wenn, also ich glaube nicht, dass irgendjemand, dass irgendwelche hübschen, dunkelhäutigen Mädchen sagen werden, oh, ich könnte total gut eine Google Glass gebrauchen, aber weil das mal von Robert Scoble getragen ist, werde ich niemals eins kaufen. Das ist halte ich für relativ abwegig.
Ich teile auch diese Prämisse aus diesem Wired-Artikel nicht. Da geht irgendwie davon aus, es gibt so etwas, was der Natur nach, dem Wesen nach, Dorkies sei. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja alles irgendwie konstruiert. Und vor 15 Jahren wären mit riesen Kopfhörern auf die Straße gehen auch dorky gewesen. Hat sich geändert. Und wenn ein Segway einfach praktischer gewesen wäre und nicht so viel kostet wie ein Kleinwagen, dann hätten sich die Dinger auch durchgesetzt.
Ich will ja nicht sagen, aber ihr seid alle mittelalte, junge, hübsche, weiße Männer, ne?
Ja, manche also, mehr, manche weniger.
Mit dem Alter, ne? Aber das ist ja dann klar, dass ihr da sagt, nee, das ist es nicht. Aber ich so als junge Frau weiß, sage mal, klar, das ist einfach so ein Image-Ding, das verbindet man sofort damit. Also so ein iPod ist halt zum Beispiel, wo wir da beim Thema waren, iPhone ist halt einfach sexy, das Design ist geil, da steckt viel Überlegung hinter, das ist super praktisch, ist einfach so ein Prestige-Ding.
Naja, aber du hast jetzt gerade nur Dinge aufgezählt, die auf das Gerät selber zutreffen.
Genau, genau. Und das stimmt.
Also meine These war ja die, in einer frühen Produktphase ist es sehr, sehr entscheidend, wer die Early Adapter sind. Mhm. Weil die Early Adapter gleichzeitig sozusagen die Role Models sind für den Lifestyle und die Lebensart, die damit einhergeht. Und deswegen sehe ich das durchaus genauso wie Milena, dass es sehr, sehr problematisch ist einfach, weil ich glaube, dass man kann das halt, das habe ich versucht irgendwie in meinem Artikel dann auch nochmal klar zu machen, man kann das zum Beispiel sehen, bei welche Dienste erfolgreich waren. Beispielsweise MySpace, ja, die halt relativ früh in der Musikszene relativ wichtig waren und dann hatten sie halt Musiker und sie hatten und sie hatten Fans, Musikfans als Early Adapter und das war eine sexy Gruppe, an die sich andere anschließen wollten. Facebook war halt zuerst mit Harvard-Studenten, dann halt mit Studenten allgemein, hatten sozusagen dort eine frühe Early Adapter-Gruppe, die halt auch eine attraktive Gruppe ist, in die sich dann sozusagen der Mainstream anschließen konnte. Und bei Instagram und bei Tumblr hast du halt irgendwie so ein bisschen so die Hipster gehabt, so als die frühen Nutzer davon. Twitter, fand ich, hat das ja immer ein bisschen schwer gehabt und erst als dann die Stars kamen, ist das dann wirklich irgendwie zum Massenphänomen geworden. Und das heißt also, du brauchst, ich habe immer das, also ich glaube, man kann relativ gut nachziehen, dass halt du eine Early Adapter Gruppe gibt, die zumindest über diesen männlichen weißen Nerd hinausgehen muss. So. Leider ist der männliche weiße Nerd ist der Erste, der sich immer überall anmeldet, ja.
Das Google ist halt Plus einfach zum Beispiel, ne?
Google
das
Plus,
ist ja auch so ein Paradebeispiel.
Google Plus oder App.net, das wären halt so meine Beispiele. Das sind halt die Ersten, die Dinge wirklich dann ausprobieren, so technische Sachen, so, oh ja, mal rumspielen und klicken sich einen Account. Aber ich glaube, man muss halt definitiv gucken, dass man über diese Gruppe hinauskommt. Diese Gruppe ist nicht wirklich gut anschlussfähig für die meisten. So. Und das wäre so meine These dazu.
Ja, ich finde aber, gibt es einen großen Unterschied zwischen physischen Geräten, so zwischen irgendwelchen Dingen, die eventuell praktisch sein können, und sozialen Netzwerken, wo es auf soziale Interaktion ankommt, wo, wenn ich dann so, es ist halt so ein bisschen so, wie auf die falsche Party zu gehen. Oh, lass uns auf die Party gehen, da diskutieren 20 nüchterne junge Männer darüber, wie man die Anlage am besten anschließt. Das kann nur gut werden.
Sahen so deine Partys aus?
Wessen gute Partys sehen nicht so aus?
Ich gehe ja schon lange nicht mehr zu seinen Partys. Also.
Ja, er hat auch nie, er hat noch keine Ahnung von
wie man die Anlage anschließt.
Was mir aber noch gerade zu Google einfiel, QR-Codes, das wäre tatsächlich, die würden vielleicht eine Wiederbelebung erfahren und tatsächlich mal Sinn machen, weil durch diese Augmented Reality-Sache mit den Google-Glas, man hat die halt ständig auf, muss nicht erst das Handy rausholen, den Reader anmachen und so, könnte es echt funktionieren. Ich habe letzte Woche mal zwei Zeugen Jehovas gesehen auf dem Cottbusser Damm in Kreuzberg in Köln. Vielleicht hat einer von euch das Foto gesehen. Die saßen da mit ihrem hübschen kleinen Stand und hatten da so einen gigantischen QR-Code drauf. Das war nicht so irgendwie mal 20 Zentimeter, der war einfach echt so ein Meter mal ein Meter groß. Und drüber war halt so die Website und dann standen die da mit diesem QR-Code und lächelten und sahen halt so aus, wie Zeugen Jehovas halt aussehen. Genau, und da sagt man so, wow, ihr seid ja auch richtig angekommen im 21. Jahrhundert, willkommen.
Stimmt, das hast du getwittert, ne? Also Instagram.
Geinstagrammt, genau.
Und du meinst, dass wenn ich eine Brille hätte endlich, die dafür sorgt, dass sowas, dass so ein QR-Code sein, dass ich gar nichts mehr machen muss, sondern automatisch von meinen Augen aufgehen.
Vielleicht.
Das wäre natürlich, das wird ganz neue Angriffsszenarien eröffnen, die so auf
auf.
Du kannst oh, halt scheiße, in die falsche Richtung geguckt, jetzt ist meine Google-Glass gehackt.
Du kannst halt schnell irgendwo Pornobilder halt sozusagen als QR-Code in die Öffentlichkeit stimmt. hängen und so.
Aber halt vor allem Street-Art stelle ich mir richtig geil dann vor. Es wird echt nochmal eine neue Ebene eröffnen, irgendwie so ein Loch in der Wand oder so.
Ja, also man muss ja sagen, tatsächlich, und das sind
und so Hacks, so Spiel-Hacks, so Leute, Dinge, die alle Leute nackt machen oder sowas, das wird natürlich auch massenhaft losgehen. Also ich glaube, da wird schon spannende Anwendungsfälle für gehen.
Du meinst, wenn du so ein T-Shirt anhast, da ist ein gigantischer QR-Code drauf und du hast zwar einen kleinen Bierbauch, aber dann auf dem QR-Code, wenn man den so scannt, ist da so ein krasses Sixpack zu sehen oder so.
Genau so. Oder dass ich einfach alle Menschen in meiner Umgebung gegen hübschere Varianten auswechseln kann.
Das ist auf jeden Fall, das möchte ich gerne haben.
Was wir auch gestern schon hatten bei der Märchenstunde, das ist, wurde dann aber gesagt, das gibt's schon lange. Ich dachte, dass es den Pornografiemarkt komplett umkrempeln wird, so diese First-Person-Porn quasi, dass so Leute bei... Ja,
das hast du tausendfach auf YouPorn.
Ja, okay. Habe ich noch
nicht. Achso, meinst du die Perspektive?
Quasi aus
der Perspektive. Ja, das ist ja das Einfachste, was du machen kannst.
Ja. Also, okay, das geht ja auch, indem du mal eine Kamera dabei hältst. Also das kann man ja schon machen. Was ich aber nochmal darauf hinaus wollen würde, ja, also ich würde ja nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel, das ist jetzt schon das Todesurteil für Google Glass gefallen ist. Das wollte ich nicht sagen. Ne? Natürlich hast du diesen möglichen Nutzen, der so groß sein kann, ne, dass den Leuten egal ist. Also beim Handy war das ja am Anfang so, immer wenn jemand mit dem Handy rumgelaufen ist, hast du den nachgeäfft und hast gesagt, verkaufen, wichtig. Und so, ja. Es war 2000 so ungefähr, irgendwie die Zeit.
Und wir heute alle wissen, Handys hat niemand mehr. Das hat sich total ausgesucht.
Aber da war halt einfach der tatsächliche Nutzen. Ja? Ja. Mobile Telefonie, der Nutzen war einfach so riesig, dass halt sich niemand dem entziehen konnte. Und zack, war halt auch dieses Vorurteil eigentlich komplett weg und jeder hatte ein Handy. So. Und ich glaube, dass das halt eben sozusagen auch durchaus temporär sein kann. Und wenn ich mir die Berichte anschaue, zum Beispiel Robert Scoble und zum Beispiel Tim O'Reilly oder wie auch immer, die sind ganz begeistert von diesem Google Glass und sagen, also Robert Scoble sagt, ich möchte keinen einzigen Tag mehr ohne dieses Ding leben.
Ja. Yeah.
Also er sagt, dass sein Leben innerhalb von einer Woche komplett auf den Kopf gestellt und möchte nicht mehr ohne.
Verrückt.
Ja, es ist echt verrückt. Und ich meine, wir haben es alle noch nicht ausprobiert. Insofern.
Also was mir so auf Anhieb einfällt, wofür ich mir sofort, wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich mir sofort so ein Ding kaufen. Einfach nur weil ich glaube, dass das so für Kinderfotos ist das ganz fantastisch. Gerade so kleine Kinder, die einem die ganze Zeit in die Augen schauen.
Weißt du, was ich machen würde? Ich würde es meinem Kind aufsetzen. Ich würde so eine Kinderedition holen, dass ich immer sehe, was der macht und was der jetzt treibt, wenn er seine erste Kippe raucht, weil die Süßigkeiten wieder versteckt hat und so.
Du findest es scheiße, wenn du fotografiert werden kannst, aber wenn du damit den Lebensraum deines Kindes total überwachen kannst, dann nennst du es Erziehung und findest es toll.
Ja.
Wie diese Katzen, denen man Kameras umbindet.
Ja, stimmt, Google Glass für Katzen, das wär's. Das wird auch sehr putzig. Wir bauen eine Google Glass für Katzen, das baut dann auch das Image gleich wieder komplett auf.
Stimmt.
Wenn das dann so Katzen aufhaben, dann, oh,
Early Adapter als Katzen, da kann man nichts falsch machen.
What could possibly go wrong?
Das ist super, ja.
Ich ruf mal Larry Page an. Larry?
Marketingstrategie ist fertig.
Ich hab Google rettet.
Yeah. Ja, also ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten will. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren und da bin ich sehr heiß drauf auf jeden Fall. Da haben wir schön über die Republik geredet.
Ja. Na, wir haben aber
was nochmal zu dieser Porn-Sache-Geschichte, da kann ich ja immer noch viel erzählen. Dieser Perspektive, die du meintest, die man einnehmen kann. Ich habe letztens auf der HuffPost Gay gelesen, dass es eine Studie gibt, dass Männer, die halt viel Porn gucken, irgendwie auch viel Penisse sehen und damit in Erregung geraten und somit auch eine ganz neue Verbindung zu Penissen entwickeln. Also heterosexuelle Männer, halt auch erregt werden bei Penissen. Durch Penisse. Anblick.
Also Pornos machen schwul?
Ja, richtig. Auch heterosexuelle Pornos machen. Wenn du es wirklich so vereinfacht sagen willst, du weißt ja, Studien kann man ja auslegen, wie man will. Ne? Dafür sind sie ja gemacht. Aber
amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden. Pornos machen schwul.
Oder Spon hat geschrieben, muss ja auch spielen, stimmen, ne?
Ja, nee. Hey, das wäre echt mal, ich meine so, ich glaube, von allen Anti-Porno-Kampagnen wäre das, glaube ich, die effektivste.
Also ist ja dann sozusagen nochmal für die Konservativen, die Pornos sowieso schon
schreiben, ja, genau,
nochmal so ein Satz, nochmal so ein Schippchen obendrauf.
Im Endeffekt, die bräuchten nur noch das zu schreiben.
Jemand meint im Chat, dass das eine weit hergeholte Theorie sei. Ihr könnt ja mal an euch selber Studien vornehmen.
Ich schicke euch mal den Link,
ja,
dann für später für die Notizen.
Sehr gut.
Ja, aber was hast du denn für den besten Talk oder den interessantesten Talk, den du hier gesehen hast?
Je gesehen habe, oder nee, meinst
hier
du?
Achso,
hier. Ja. Ich fand's von Daniel Decker, Kotz und Einhorn, fand ich sehr nett, den Pop und Politics.
Ich verpasst.
Der war kurz und knackig. Und zwar im Prinzip hat er nur gesagt, mit Pop kann man sehr gut politische Inhalte an die breite Masse streuen. Hat vorher noch so ein hübsches Liedchen getrallert auf der Gitarre, das hat er sehr gut gemacht. Und dann noch ein paar Beispiele einfach genannt, halt von Free Pussy Riot zu, ich wollte gerade Pussycat Dolls sagen, die müssen wir nicht befreien, aber dann noch ein paar andere. Da hat er über Erika Steinbach sich lustig gemacht, über ihren dummen nationalsozialistischen Tweet, die NSDAP sei ja eine sozialistische Partei gewesen. Und die hat dann auch 5 Minuten später darauf reagiert und ihm einen Tweet geschickt, das ist ja
weit selber hergeholt. Doof.
Ja, ja, ungefähr so. Fand ich auch schnell lustig, wie schnell das bei ihr ankam.
Okay.
Also während des Talks noch kam der Tweet an ihn.
Ja, ich habe den Talk leider verpasst, weil ich war bei Zeitweise, der jetzt übrigens vorher uns in diesem Studio war, der hatte da diesen Talk zusammen mit, ich habe schon wieder vergessen, wie seine Freundin heißt. Fuck.
Ja, erzähl doch erstmal weiter.
Ja, auf jeden Fall, die haben einen sehr, sehr schönen Talk gehalten über warum das Analoge und das Digitale sich die ganze Zeit bekämpft haben, aber warum sie jetzt jetzt mal Zeit ist, dass sie sich wieder versöhnen, denn tatsächlich ist es nicht so, dass das Analoge jetzt komplett verdrängt, sondern das Analoge findet neue Nischen und das haben sie sehr schön und sehr schön aufbereitet gezeigt, wie gerade die Digitalisierung dazu führt, dass das Analoge sich immer wieder neu erfinden muss und tatsächlich auch neu erfindet in den besten Versionen und feststellt, dass es in dieser Nische ja auch ganz bequem ist. Es war ein bisschen, ich fand, ein rhetorischer Trick auch, weil natürlich sind die Kämpfe, die wir derzeit austragen zwischen digital und analog, gehen nicht darum, es sind keine Vernichtungskämpfe, sondern es geht natürlich darum, um Vorherrschaft, es geht natürlich um Geld, es geht um Arbeitsplätze und in analogen werden auf absehbare Zeit radikal viel weniger Arbeitsplätze vorhanden sein und Geld verdient werden als heute und das ist, glaube ich, steht außer Frage. Aber trotzdem war es ein sehr schöner Talk, aber da war gestern irgendwie ganz viel parallel, was ich gerne hätte sehen wollen. Auch Light Medium mit seinem...
Den habe ich gesehen.
Den hast du gesehen?
Den habe ich gesehen. Das war Light Medium hat über die Popcorn-Piraten erzählt. Genau. Mhm. Über dieses, da warst du dann auch mit drin, genau, direkt danach. Das war also quasi ein bisschen über die Geschichte der Popcorn-Piraten, so ein paar bekanntere Storys aufgezählt, die es so gab, die populär waren bei den Popcorn-Piraten, aber auch relativ viel über die Hintergründe. Also er hat erzählt, wie er da quasi vorgeht, wie diese Artikel entstehen, nämlich welcher Mittel er sich da bedient, dieser Synchforum, dieser berühmten. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einfach, dieses Synchforum ist einfach nur eine Plattform, in die ganzen Mailinglisten reingefiltert werden.
Und die diversen anderen Kanäle, da fließt dann auch die Newsgroups, da gibt es ja immer noch so Freaks, die das dann nutzen, haben einen eigenen Usenet-Server, alles fließt da rein.
Okay.
Und dann wird es entgendert und...
Ja, da gab es ja diesen Skandal, der die Piraten ja auch für mich doch sehr, sehr,
sehr
unsympathisch gemacht hat. Also,
er ist da.
Also da war so der Punkt erreicht, wo ich dann so dachte, so nee. Das ist
ja auch Enno ausgetreten.
Ja, ja, das ist so, und wie ich finde, zu Recht, muss man leider sagen. Also ich habe ja diesem ganzen Projekt doch sehr viel Sympathie entgegengebracht, aber das ist mit solchen Leuten, die hoppla, wir haben hier 3 Wochen versehentlich per Default einen nicht abschaltbaren Filter angelassen. Das war
nicht ein reines, aus Versehen.
Ne, das war ja die Aussage am Anfang. Und das ist ja alles, ja, und jetzt ist er ja deaktivierbar, ist doch alles gut. Nee.
Ja, das ist schon echt krass.
Und
hast du das mitgekriegt? Das mit dem Genderfilter?
Nee.
Also es gab dieses Piratenforum, also wo es gibt...
Dieses Synkforum.
Ja, genau, Synkforum. Es gibt tatsächlich so ein Plugin für einen Browser, dass du halt tatsächlich dir die gegenderten Erweiterungen einfach wegcuttet. So, ja. Es gibt ja so Leute, die sagen so, nee, das ist jetzt irgendwie keine richtige Sprache, ich kann das nicht lesen, wenn das gegendert ist. Und für die hier gibt es diesen Browser-Plugin, finde ich persönlich ein bisschen albern, aber jetzt aber auch durchaus legitim, kann man ja gerne sich einstellen, wie man will. Aber jetzt haben die tatsächlich diesen Code genommen und dann in dieses Forum reingetan, sodass diese ganzen Inhalte dort für alle Leser default engendert werden.
Das ist ja assi. Das haben die halt echt ihre Machtposition ausgenutzt.
Ja, und die Begründung dafür war, weil es ja diesen Plugin nur für den Firefox gibt und weil ja man für irgendwelche Desktop-Browser und weil man ja auf dem Mobiltelefon dann doch wieder gegenderte Sprache oder ertragen muss, hat man sich lieber dafür entschieden, das so einzubauen. Das stellt doch nur einfach mehr Optionen für alle bereit und ist doch für alle gut, wenn sie diese Variante kriegen. Das ist wirklich, also das ist...
Gibt es eigentlich umgekehrt? Also das würde ich mir voll gerne holen, dass man überall gegenderte Sprache hat, so ein Plugin auch für nicht... gegenderte Texte?
Das ist das Problem, weil du müsstest ja, das Programm müsste erkennen, ob es sich um Personen handelt bei diesem Hauptwort.
Mhm.
Ja,
einfach alles.
Oder um Sachen oder so. Und da müsstest du eine semantische Erkennung, das geht leider nicht.
Naja, oder man könnte höchstens darüber zeigen, wie, ich hab ja mal für Spreeblick habe ich ja mal ein Plugin geschrieben, das war, weil ich das ein bisschen gestört hat. Also ich finde, also es gibt ja so dieses, das macht Sinn. Und das kommt ja aus dem Englischen und das ist ja eigentlich falsches Deutsch. Dinge machen keinen Sinn. Das hat mir mein Vater immer gesagt. Dinge machen keinen Sinn. Dinge können sinnvoll sein, aber Dinge machen keinen Sinn. Und weil
that
jedes...
That makes sense.
Das macht Sinn, oder? Weil mir das halt bis vor ein paar Jahren tatsächlich jedes Mal einfach aufgefallen ist, wenn jemand das macht Sinn sagt. Also habe ich ein Plugin gebaut für Spreeblick, dass immer wenn irgendjemand... macht Sinn oder Sinn machen geschrieben hat, dass dann das durchgestrichen hat und dahinter dann die korrigierte Variante sinnvoll sein geschrieben hat, was natürlich dazu führt, dass das also wirklich so ganz stupide Suchen und Ersetzen, dass die Texte damit weitgehend nicht mehr lesbar sind. Mhm. Also das ist nur durch diese Kennzeichnung funktioniert das überhaupt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Engenderungs-Plugin ernsthaft besser funktioniert hat. Also das ist wirklich, das ist Sprachzerstörung um des Erhaltungswillens, es darf sich nichts ändern Willens wegen. Das ist
eigentlich unglaublich, wie konservativ diese so fortschrittlichen Piraten sein können.
In den Kommentaren bei der Riesenmaschine gibt es ja immer noch diesen Wortfilter. Wenn man Smiley macht, dann steht dann dort in Klammern, an dieser Stelle habe ich einen peinlichen Smiley gemacht, für den ich mich dereinst schämen werde.
Ach, stimmt wirklich. Wenn man so seine alten Tweets durchguckt und so, oh Gottes Willen.
Ja, genau.
Immer so zwinkernde Smiley, so hey, damit ihr auch die Ironie wirklich versteht.
Ja, oder wenn auch gar keine Ironie drinsteckt. Das ist ja besonders schön. So dieses, diese Leute, die einfach hinter jedem Satz ein Smiley, ein Zwinker-Smiley machen.
Genau.
Weil so das... Gibt
wahrscheinlich schon, ne?
Es gibt wahrscheinlich auch so eine Duden-Variante, in der das so drinsteht. Ein Satz endet mit Punkt, Leerzeichen, Semikolon, Klammer zu, Leerzeichen und dann fängt der nächste Satz an.
Ich habe ja jetzt @pentametron abonniert. Das ist ein ganz interessanter Bot, der hat...
Man abonniert einen Bot, okay. Erzähl erstmal weiter.
Ja. Der hat eine riesige Wortdatenbank, die diese Wörter metrisiert, also in Metrum zerlegt.
Okay.
Und kann dadurch Tweets erkennen, die in dem Fall, ich glaube, ein jambischer Pentameter formuliert sind, unfreiwillig. Und der retweetet dann immer zwei völlig unzusammenhängende Tweets, die nacheinander dann so ein kleines, so zwei Verse ergeben im Pentameter. Und das erzähle ich jetzt deshalb, weil dadurch ja plötzlich vom Rhythmus her was ganz Hochkulturelles in die Timeline gestreamt wird. Aber weil das halt alles, was auf Englisch ist, durchsucht, kommen dann eben solche Gruppen, Milieus, Menschen, mit denen man ansonsten überhaupt nichts zu tun hätte. Und was es da dann für Smiley-Kulturen gibt, was es da für Abkürzungskulturen gibt, das ist eine Zusammenstellung. Also allein diese Smileys sind interessant, aber in der Zusammenstellung ein interessantes Stück automatische Kunst.
Also du hast jetzt nochmal für Menschen wie mich, ich probiere jetzt mal das zu übersetzen, du hast einen Bot abonniert, der Sachen retweetet, die sich reimen.
Die sich reimen?
Also die sich mit anderen Tweets
aber
reimen.
Aber jambuschen...
Pentameter, genau.
Also dreihebiger Jambus, ich hatte das irgendwann mal im Deutschunterricht.
Fünfhebig in dem Fall, Penta und so.
Ah, okay, gut. Dann ist und wie heißt dieser Bot?
Pentametron.
Pentametron. Pentametron. Das finde ich sehr lustig. Und der macht einfach, mal gucken, ob er jetzt was findet. Ach, wir sind auf der Republika, das Netz scheint langsam zu sein. Das erste Mal hier.
Oh, ja. Ja. Nee, ich hatte das schon mal zwischenzeitlich.
Ja, war
mal
das Netz aber langsam. Wirklich nur immer für... So, jetzt dauert es mal wieder ein bisschen länger. Wahrscheinlich sind jetzt die Leute drauf gekommen, dass man ja auch Pornos schnell runterladen kann. Und irgendwie relativ. Oder andere Torrents. Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier Leute laden durchaus bestimmt auch Serien runter und so. Achso, das ist...
Hinten bekommen wir ein LAN-Kabel angeboten.
Ich habe ein LAN-Kabel und mal gucken, ob ich vielleicht sogar noch hier den entsprechenden den Adapter dabei habe für meinen
MacBook. Ich habe den, glaube ich.
Du hast den?
Wenn ich meine Tasche da kriegen will.
Ach so, okay. Das A-N-Netzwerk. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Das geht doch viel schneller. So, vielen Dank. So. Und schon wieder bin ich raus. Worüber haben wir gerade geredet? Okay, auf jeden Fall fünfhebiger Jambus. Genau.
Vielen Dank. Nagel mich nicht auf den Jambus fest, aber fünfhebig.
Okay. Da kommen dann so Sachen bei raus wie: Here comes the story of the hurricane, obligation tweet about the rain. Now I'm addicted to the walking dead. I have a very busy day ahead. Allow the weather being shit today. I have a morning of tomorrow. Yay. You're just a smoking gun. Relationships in high school, pointless. Done.
Wow.
The Little Couple is the cutest show.
Das ist Kunst. Das ist wirklich Kunst.
Muss ich sofort followen. Das ist echt großartig.
Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft viel mehr so, es gibt ja schon tausend dieser Twitter-Bücher, wo irgendwelche lustigen Tweets gesammelt werden, von diesen Tiny Stories bis über zu...
Das Twitter-Buch, das ich herausgeschrieben habe.
Zum Beispiel.
Ja. Danke. Ja.
Das ist aber doch mal so Volkskunst im wahrsten Sinne, so versehentliche Kunst im Vorbeigehen. Davon müsste es viel, viel mehr gehen. Hm. Algorithmen, die Kunst ausfindig machen und dann sagen, Art.
Ja, genau. Es hat ja auch sowas von Objet trouvé. Also diese Idee, Kunst durch das Finden von Gegenständen und deren Rekombination zu machen. Ne? Also, und das dann sozusagen als Algorithmus in Twitter. Das ist echt einfach genial.
Schläft dein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.
Oh Gott, ich bin überwältigt.
Ich glaube, Novalis, Wünschelrote.
Ja, ich habe letztens seinen bürgerlichen Namen gesehen und war ein bisschen überrascht, weil ich kannte seinen bürgerlichen Namen gar nicht mehr.
Was man halt so hatte im 19. Jahrhundert. Ja.
Naja.
Und unser Rechercheteam ruft gerade den bürgerlichen Namen rein.
Genau. Von Hardenberg. Ist die Tita von ihm verwandt? Krass. Okay. Tita von Hardenberg ist verwandt mit Novalis.
Okay.
Wir haben sie immer unterschätzt, oder?
Da sieht man, dass innerhalb einer Familie, dass der Genpool doch, wie wenig der Genpool doch ausmacht. So auf Dauer gesehen.
Aus Göttingen.
Göttingen.
Aus Göttingen, genau.
Claudia guckt streng und sagt, wir sollen aus Göttingen. Nein, sie guckt sehr freundlich.
Claudia
guckt
gar nicht streng. Sagt aus Göttingen.
Okay. Tim meint, dass Tita aus seiner Schulklasse wäre.
Ja, genau. Und, nee, ist es. Und mein Staubsauger wurde von, nee.
Von wem entjungfert?
ja.
Von Katzen haben wir doch gelernt. Bei Sascha Lobo. Was nicht funktioniert hat, die Katzen, die die Zunge und Staubsauger und so.
Ich erinnere mich, ja, da war was.
Da gibt's,
es gibt ein Lobo, genau.
Ich wollte nochmal so ein Republika-Punkt.
Ich wollte nochmal hier über meinen Popcorn-Piraten-Vortrag, weil das ist schon so ein bisschen rausgeraten. Dieses besagte Sync-Forum, aus dem er seine Informationen bezieht, dann halt aus dem offiziellen Piraten-Wiki und natürlich über Twitter, sammelt er Informationen, macht daraus so kürzere Artikel, aber er kriegt wohl auch massenhaft Tipps zugeschickt. Also er hat so ein Formular auf der Seite und das sind so wohl gerne mal so 15 Tipps pro Tag, die er von irgendwelchen Leuten zugeschickt kriegt. Und wo natürlich auch schon so Leute reinspielen, die dann probieren, irgendwie sowas zu streuen. Also das ist so, guck mal hier, was der schon wieder gemacht hat, genau. Mein Konkurrent und sowas.
Wird da auch instrumentalisiert oder wird versucht zu
instrumentalisieren? Er wird versucht zu instrumentalisieren. Es gibt auch Leute, die sich damit sozusagen brüsten, dass sie, haha, guck mal, wir haben die Popcorn-Piraten voll auf unsere Richtung gebracht. Er meinte so, naja, er lässt sich da, also er ist ihm natürlich durchaus bewusst, dass wenn er so ein Thema sich dazu schicken lässt und wenn er es dann, dass da jemand probiert, eine Story zu streuen, aber er meint, solange das Popcorn würdig ist, ist es halt so. Und Er wird wohl auch regelmäßig über dieses Kontaktformular beschimpft, so von wegen, wieso hast du denn daraus nichts gemacht? Du bist doch, du hast doch nur mit denen was allen gevögelt, bla 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 bla. Gerne wohl auch mal zusammen. Also, hier, ich habe eine Story für dich und wenn du das nicht veröffentlichst, dann bist du also so. Jetzt Menschen, die in geschickter Überzeugung jetzt nicht unbedingt so mega talentiert sind. Ich finde aber so dieses ganze Popcorn-Piraten, ich habe ja das Gefühl, dass das für die Piraten durchaus ganz hilfreich sein kann, weil es so ein, das ist jetzt so meine Theorie, ich glaube, die hat er selber gar nicht, weil es mal so eine gemeinsame Plattform herstellt. Das stellt so ein Wissensabgleich her, weil das ist
das
halt...
Das ist das Parteiorgan.
Das ist das Parteiorgan.
Also und, das muss man so sagen, ja.
Und ich glaube, dass...
Das liest auch jeder.
Und dass viel von den Piraten, von den unterschiedlichen Meinungen, natürlich sind da auch, ist diese Partei einfach unglaublich, bildet ein unglaublich weites Spektrum ab und wird dadurch schon Probleme haben, eine gemeinsame Linie zu finden. Aber ich glaube, das Problem wird dadurch noch verstärkt, dass halt immer jeder andere Informationen hat und immer kennt jeder nur einen Teil der Geschichte und dann probiert man über irgendwas zu diskutieren, von dem beide bestenfalls die Hälfte wissen. Und natürlich ist die Chance, dass das dann nochmal schiefer geht, nochmal sehr hoch. Aber wenn man so irgendwie so einen Blogartikel hat, auf den man sich bezieht und wo dann man höchstens sagen kann, naja, ich habe da noch die Information oder sowas, dann hat man erstmal eine Ausgangsbasis, auf der man vielleicht ja doch irgendwie sowas wie einen Common Sense finden kann. So, jetzt war ich mein letztes
Piraten.
Ach, das ist ein schwieriges Thema. ich bin Mitglied
noch offiziell. Das steht auf dem Parteibuch, oder? Piratin.
Schwieriges, das ist ein schwieriges Thema. Ich bin nie offiziell ausgetreten, was ich auch nicht vorhabe. Ich habe nur meine Gebühren dieses Jahr nicht bezahlt.
Wie alle Piraten.
Ich glaube, das ist so ein
ja,
Ding.
Ich glaub, man
das steht auch im Parteibuch.
Man wird rausgeworfen.
Man darf halt nicht abstimmen, nirgendwo. Aber ja, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Denn, also wird dein Liquid Feedback-Account einfach zugemacht, oder was?
Man kann halt nicht abstimmen bei, ja.
Also es ist ein Paid-Account quasi einfach nur.
Genau. Ich muss ehrlich sein, ich habe nicht nachgeschaut.
Das ist das gleiche wie app.net, nur halt mit...
Aber was ich wichtig fand bei dem Popcorn-Piraten-Talk, war der Schluss, also die Konsequenz, die das Leitmedium daraus gezogen hat. Und die war nämlich, dass es mehr Popcorn geben sollte, aber nicht von den Piraten, sondern halt auch von der CDU, von den Grünen, von der SPD. Da ist genauso viel Dreck am Stecken. Natürlich. Mindestens ist es nur halt nicht so öffentlich und nicht so gesammelt. Bei der CDU kommt wöchentlich wieder so eine was da letztens in München war mit
diese Amigo-Affären, ja.
Ja, genau, ständig. Das muss man auch einfach nochmal sammeln, um sich zu verdeutlichen, dass es von der Masse her wahrscheinlich genauso ist oder noch mehr, weil es einfach noch viel mehr Leute beteiligt sind.
Natürlich.
Und deswegen hat er gesagt, er kann es nicht, zu viel Zeit, zu viel Aufwand. Wahrscheinlich ist er auch nicht so drin, aber es gibt bestimmt andere Leute, die es können. Sollten nicht unbedingt sofort Piraten sein, aber andere Leute, die sich halt auch täglich eine Stunde Lust hätten, dem zu widmen.
Wobei ich würde aber widersprechen, weil der wesentliche Unterschied ist, dass die CDU und die SPD und so weiter, die tragen das nicht so in der Öffentlichkeit aus. Popcorn-Piraten funktioniert auch deswegen, weil Leitmedium nicht irgendwelche Gerüchte dort erzählt, sondern halt sagt, guck mal, dann hat der Geschäftsführer der Fraktion in hast du nicht gesehen, hat das und das getwittert mit einem Tweet zum Link und so weiter und so fort. Das sind ja keine Gerüchte, die er schreibt, sondern guck mal, was der für einen Quatsch macht.
Naja, aber das kannst du ja durchaus. Ich meine, wir hatten ja Erika Steinbach hier schon erwähnt, die jetzt in der CDU im Präsidium oder verdammt weit oben auf jeden Fall ist und mit der könntest du wahrscheinlich allein die CDU-Piraten komplett füllen. Also das würde schon...
Popcorn-CDU.
Popcorn-CDU, stimmt. Und das könntest du... Also es gibt mittlerweile, auch in den anderen Parteien, machen genug hohe Leute irgendwas auf Social Media und rasten
Popcorn
da auch
regelmäßig. Steinbach-Popcorn oder Popcorn-Steinbach oder so.
Ja, na der ist halt,
dadurch einfach
geschützt, dass er keinen Computer bedient.
Was dann einfach at Erika Steinbach spiegelt.
Ja.
Stimmt.
Es gibt den schon. Ja, ist bloß frei.
Muss man umbenennen.
Steht nur kein Popcorn dran. Ja. So, ja.
Aber es gibt doch diese coole eine Seite, die zeigt Tweets von... Bundestagsabgeordneten, die gelöscht wurden. Stimmt, automatisch. Ja, genau. Und ich glaube, allein da reicht es, sich zu orientieren. Also die müssen einfach nur wahrscheinlich diesen Feed spiegeln und schon haben die echten kompletten...
Beziehungsweise so ein bisschen kommentieren herum und dann...
Ja, genau. Also Leitmedium ist halt auch wirklich sehr wortgewandt. Der hat das ja auch wundervoll kommentiert und immer begleitet. Da braucht man schon jemanden,
der... Und auch sehr schön minimalistisch immer. Hat sich immer zurückgehalten mit irgendwelchen Wertungen, sondern einfach nur gesagt, das ist so und das ist so und das ist so und dann hat der an das und das geantwortet. Das reicht dann ja auch mal, dass einem die Kinnlade runterfällt.
Für die CDU gibt es so einen Watchblog. Ich glaube, der heißt auch CDU-Watchblog. Der wird betrieben von Peter Pixar, heißt der, glaube ich.
Ah, von Peter Pixar, ja.
Aus irgendwelchen Gründen wird dieser Blog mir ganz selten in die Timeline gespült, aber der erzeugt brutal Traffic. Die haben einmal auf meinen Blog verlinkt und das hat dann gleich so ein paar tausend Leute rübergespült. Also anscheinend, auch wenn das jetzt nicht so ganz Popcorn-mäßig ist wie die Popcorn-Piraten, gibt es da schon Angebot und Nachfrage.
Ist ja ich möchte jetzt gerne noch hier mal ein paar Sachen von Pentametron vorlesen. Still up and everybody being lame. I had a girl and Dana was her name. I have a fucking headache. Go away. I got the cutest underwear today. I wanna cuddle with a teddy bear. I never get invited anywhere.
Oh.
Sad smiley. I'm walking down Electric Avenue 360,062.
Das ist ja echt krass.
Das ist wirklich großartig. Da könnte man so lesen. Das wäre nächstes Jahr Republika-Einreichung, einfach nur das, was da so reinkommt,
vorlesen. Du lässt es einfach so durchlaufen, ja, und dann ab, keine Ahnung.
Die automatisierte Kunstperformance. Genau,
als 1000, schon, nee, alle 100.000 Zeichen machst du einfach einen Cut und sagst so, jetzt das wird als Buch veröffentlicht, automatisiert. Ja.
Und dann auf Amazon gestellt.
Und auf Amazon gestellt, so als Gedichtband. Ja. So, und dann
klär dafür mal die Urheberrechte ab.
Dann ist das halt Band 1, Band 2.
Ja, Quelle Internet, ne? Ganz einfach.
Und im Endeffekt, das ist eine Gelddruckmaschine, ja?
Naja, Gelddruckmaschine wäre es nur, wenn es Leute auch noch kaufen.
Ja, aber ja, bestimmt.
Das hört sich mit dem Geldverdienen noch nicht so verstanden. Das hört sich doch
gut an. Ja, es gibt ja diese automatisch generierten Wikipedia-Sammlungen, die Amazon zumüllen.
Ja, stimmt, ja, genau.
Und es wäre
ja
interessant, wenn man da mal was Sinnvolles machen würde. So das zufällig zusammengestellte Buch hier, da sind wir mal wieder beim Talk hier, Katrin Passig, Mars stimmt, Customization. Ja. Das wäre doch ein schönes Projekt, die Pentametron-Ausgaben zusammenfließen zu lassen in ein Buch, das automatisch bei Amazon dann gedruckt wird. Senden wir live? Kann diese Geschäftsidee jemand übernehmen? Verdammt!
Ja, ich meine, Katrin hat ja auch tatsächlich mit ihrem, sie hat ja ein bisschen über ihren Zufallsshirts-Shop gemacht, den hat sie jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren oder so etwas. Und das ist ja auch eigentlich eine total geile Idee. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Ja, du machst einfach eine Webseite, du setzt eine Idee um und da musst du dann schon irgendwie dich dran setzen. Sie hat ja schon ein paar Wochen dran gesessen, das zu programmieren und so, aber im Endeffekt ist das dann einfach da und verdient Geld für dich, so, ja? Also das ist halt so ein Algorithmus und das ist das, was wir uns alle wünschen. Ich meine, selbst sie kann davon nicht leben, ne? Und es kommt halt, aber es kommt halt immer so ein stetiger Geldstrom dadurch an.
Ich habe hier gerade ein fantastisches Terribly Sad About Pudding. Das ist so gemein, genau. Das ist so.
Also für die Leute, die es nicht kennen, also Zufallsshirt, ich glaube Zufallsshirts.de, ne?
Genau, Zufallsshirt.de.
Zufallsshirt.de und da kriegt man randommäßig ein Shirt aus einer, generiert aus einer Sprüche-Datenbank, Design-Datenbank, Font-Datenbank und so weiter und so fort. Ja, teilweise auch Bilder dabei, dass diese Sachen dann ja randommäßig kombiniert. Und da kommen dann tatsächlich meistens echt sehr, sehr schöne Sachen raus. Also wirklich Sachen, die man sich gerne anziehen würde.
Also sie hat, warst du in dem Vortrag drin? Ja. Sie hat erzählt, das wird quasi von Trottelbot-Technology betrieben. Ja, genau.
Ich war ja auch mal ein Trottelbot mit beteiligt.
Du warst, du bist dieser Trottelbot.
Ich bin dieser Trottelbot.
Nein, also der Trottelbot stimmt, ja. hat so eine einfache syntaktische Sprache, mit der man so, bau hier ein englisches Verb ein und dann hänge diesen Halbsatz dran und da hast du die Auswahl zwischen den und den Worten und kann dann aus mehreren Sätzen zufällig kombinieren und das dann eben zusammen verbunden mit einer mit irgendwelchen Grafiken, die sie sich von irgendwelchen Webseiten runterlädt. Also es gibt so gemeinfreie Webseiten, wo SVG-Grafiken zur Verfügung stehen, die sie dann braucht. Und dann hat sie genau. Und das wird dann alles zu einem T-Shirt zusammengemanscht und das wird dann, wenn man es bestellt, dann über die hier Spreadshirt kann man das dann kaufen. Und also es ist wirklich ein komplett automatisierter Prozess. Sie verbessert das wohl hin und wieder mal noch ein bisschen. Sie hat gestern auch so ein bisschen erzählt, dass es auch Leute gibt. Also es gibt viele Leute, die klicken sich da wohl regelmäßig durch und sitzen da stundenlang davor. Sie hat auch mal von jemandem eine Mail gekriegt, der meinte, also weil es steht ja da, dieses Shirt jetzt kaufen kommt nie wieder. Wenn das einmal sozusagen weg ist, dann wird es, was ja rein statistisch auch stimmt, weil es gibt da theoretisch irgendwie so und so viele Billionen Möglichkeiten von T-Shirts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dasselbe nochmal kommt.
Sie hatte mehr Möglichkeiten von T-Shirts, als es wirklich T-Shirts auf der Welt gibt.
Weitaus mehr, ja. Und es gab wohl jemand, der hat ihr geschrieben, ich finde die alle so furchtbar, darum klicke ich da die ganze Zeit drauf rum, damit die niemand anders bestellt, damit ich damit nie jemand auf der Straße sehen muss. Aber das ist eigentlich, eigentlich war das ein sehr schöner Vortrag. Sie hat auch darüber geredet, so dieses, man darf den Leuten keine weißen T-Shirts geben, im Sinne von so dieses, hier, mach doch, sei gefälligst kreativ, weil das funktioniert halt nicht. Aber wenn die Leute so, wenn man denen sowas Zufälliges vorsetzt und dann zu sagen, ja, das finde ich doch eigentlich ganz hübsch, das kriegen die hin. Umblättern, Leute, umblättern.
Könnte ich mir ja, auch nachdenken ist halt nicht jedermanns Sache. Und dieses Kreativwerden bei weiten weißen T-Shirts ist einfach wie so ein weißes Blatt Papier. Das macht da auch Angst irgendwo.
Total. Also das kann ich auch total nachvollziehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich so ein T-Shirt designe. Dagegen, wie ich hier auf den Randomize-Button klicke, das kriege ich hin.
Genau, sie meinte dann ja auch irgendwie, es wäre noch irgendeine Option, da einstellbar Sachen zu machen, dass man sozusagen den Basis kriegt man irgendwie random und dann kann man dann nochmal irgendwie Kleinigkeiten verändern. Zum Beispiel sagen so, eigentlich ist das genau richtig, nur ich will eine andere Farbe und ich will eine andere Schrift oder sowas oder keine Ahnung.
Ich ärgere mich jetzt, dass ich vorhin nicht dieses Sad About Pudding T-Shirt gekauft habe.
Ja, ne? Ist es weg?
Ist es weg?
Es kommt nie wieder.
Achso, man muss sofort zuklicken.
Ja, man muss, sonst ist es weg, ne?
Verrückt.
Also kannst du auch die Webseite offen lassen, aber sobald du halt irgendwie den nächsten Random-Button drückst, ist das nicht mehr reproduziert.
Man kann es leider auch nicht bookmarken. Ich würde es ja toll finden, wenn man sagt, guck mal, hier ein total tolles T-Shirt und das dann auf Twitter packen oder sowas, aber nein.
Genau, oder vormerken, einfach so eine
Vormerken-Version.
Ja, screenshotten kann man natürlich, aber dann an die Grafiken rankommen, das macht ja doch
wieder. Ja, stimmt auch wieder.
Ja. Also es ist, was weg ist, ist weg.
Jetzt wird das hier turbulent.
Mir fällt gerade ein, ich habe vorgestern war das am Montag, den YouTube-Talk gesehen. Ich habe gehört, es gab zwei.
Ja.
Und einer war mit Videopunk. Habt ihr den gesehen?
Ich habe keinen von beiden gesehen, leider.
Okay. Also im Prinzip war die Message, wir müssen jetzt alle einen YouTube-Channel haben und ganz toll Videos machen, weil sonst sind wir
Nudeln
out.
Nudeln mit MS Pro, ich sag mal. Also.
Bitte?
Nudeln mit MS Pro, ich habe ja schon.
Ach so, okay.
Wie viele hunderttausend Leute erreichst du?
ich habe letztens, hunderttausend, hatte ich in einem... ein Video wurde tausendmal geguckt.
Diese jungen Leute, die haben ja alle unglaublich
alle.
Reichweite.
Alle, jeder von denen.
Was die mit diesem Internet machen, verrückt.
Aber es ist wirklich, ich habe eine 16-jährige Nichte mit einem Hauptschulabschluss, also wirklich, die kommt, wohnt auf dem Land, die ist so, die schaue ich an, ihre Facebook-Seite, wenn ich wissen will, was der Rest von Deutschland so macht und denkt. Die macht Swag-Fotos auf Instagram und so und die hat halt ihren, Swag. Auch wirklich ohne Scheiß, mit ihren Karhartt-Mützchen und die postet wie Herr Tutorial immer so Lebensweisheitssprüche auf Facebook. Es ist wirklich eine Sozialstudie, die ich da regelmäßig mit ihr betreibe.
Das hat viel mehr Menschen.
Hallo Esther, ich hab dich lieb. und auf jeden Fall hat sie auch einen YouTube-Channel tatsächlich, weil das macht man ja so, das hat wirklich jeder Teenie scheinbar. Und sie postet da so belanglosen Kram und irgendwer guckt sich das an.
Also sie redet nicht mal. Ein Qualitätsprogramm machen.
Achso. Ja, aber sie redet nicht mal, sie postet irgendwie rum oder tänzelt oder kichert einfach ins Video und dann gucken sich das Leute an.
Naja.
Und halt ihre Freunde und gegenseitig und alle machen das. Es ist, also man wird sich dessen gar nicht richtig bewusst, wie krass das eigentlich ist. Ja,
die
YouTuber von heute.
Das ist auch.
Und genau, und im Talk hat er halt erzählt, wie erfolgreich die sind und dass sie halt auch wirklich Geld dazu damit verdienen, im Gegensatz zu uns Bloggern, weil ein.
Google hat halt diese seine Videos, also kannst du ja dann mit Werbung zeigen und dann kriegst du auch einen relevanten Betrag davon ab und wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann kommt da echt was zusammen.
Google hat wohl jetzt Sonntag auch irgendwie eine Payment-API, also dass du wirklich für Videos dann einfach zahlst und dass das dann an den Veröffentlicher geht, eingeführt, ganz frisch.
Also man so einen abonniert, ne, sozusagen und dafür halt bezahlt.
Irgendwie sowas. Ich weiß, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber es gibt jetzt auch über die Werbung hinaus gibt es auch das direkte Bezahlen für irgendwas. Wie das genau funktioniert, müsst ihr euch selber schlau machen. Hier mal wieder nur das halbgare Wissen, halbgare gehörte Wissen. Aber das ist hier mir wurde erzählt, ich nenne jetzt mal keine Namen, von den YouTuberinnen, also eine, die so einen super erfolgreichen Schmink-YouTube-Kurs macht und hunderttausende Views und wirklich so Ding richtig präsent und so. Und mit der hat sich dann eine andere Frau, hier Besucherin der Republika, getroffen und hat so, hey, hast du Bock mitzukommen hier in den Mem-Vortrag? Was ist ein Mem?
Was?
Ja, das war so die Antwort.
Vielleicht hat sie es falsch ausgesprochen.
Naja, so LOLcats und so. Lolcats?
Ja, es gibt also so es ist Ecken wirklich, im Internet, ist das, die sind einfach, das sind einfach getrennte Ecken.
Nein, nein, das sind keine Ecken mehr, das sind Flächen. Das ja, sind so, wir sind die Ecke und da ist die Fläche und, das ist richtig, und ja. Wir sitzen hier Lolcats und Memo.
Da hat doch letztens auch dieser Typ, wer war das denn nochmal? Irgendjemand hatte tatsächlich mal aufgeschlüsselt, die Follower bei Twitter, die sich überschneiden mit irgendwie Netzpolitik.org, Mario Sixus und so mit berühmten YouTube-Stars, die halt auch auf Twitter sind. Ne? Und da gibt es halt wirklich eine fast kaum vorhandene Überschneidung. Also wirklich so irgendwie eher so 3% oder sowas war das irgendwie. Und das heißt mit anderen Worten, das ist eine komplett andere Welt. Und die haben zwar so irgendwie mehr oder weniger gleich viele Follower, so, aber im Endeffekt sind das echt zwei Welten. So. Und das war ja dann auch immer diese, nach dem Leistungsschutzrecht gab es ja diese Debatte darüber, genau, dass es halt nicht gelungen ist, beispielsweise jetzt die YouTuber irgendwie in die Kampagnen und in die Kommunikation mit einzubinden, weil die natürlich damals auch den Unterschied gemacht haben bei ACTA. Ja. Und ja, also das ist etwas, da muss man sehr viel Vernetzungsarbeit leisten. Insofern eigentlich noch sind zwei YouTube-Vorträge auf der Republika zu wenig.
Auf jeden Fall. Aber das ist auch vielleicht eine gute Überleitung zu Drosselkom, finde ich, weil das ist auch, was ich immer die ganze Zeit anmeckere. Das ist halt auch nicht reich. Wie beim LSR haben wir festgestellt, welche Fehler wir gemacht haben. Wir sind unter uns geblieben in der Blase. Wir haben so unsere paar Posts geschrieben, uns drauf einen runtergeholt und gedacht, yeah, wir machen was. Wir haben vielleicht bei einer Petition irgendwo Klick geklickt und dachten, yeah, wir haben was getan. Heute Morgen war, glaube ich, auch ein Vortrag zu Klicktivismus oder eine Diskussion. Da war keiner von euch, oder?
Nee.
Nee. Ich leider verpasst.
Habe ich aber geliked.
Cool. Nee. Ich habe es mir tatsächlich in der App so mit einem Sternchen markiert, dass ich hin wollte. genau, aber wie wenig das halt bringt. Also da gibt es ja auch schon viele Ansätze, dass es halt, man klickt und dann hat sich so der Aktivismus damit erledigt. Man hat was für sein Gewissen getan. Im Endeffekt bringt das nichts. Bei der Drosselkom war das ja dieser Malte Götz, glaube ich, heißt er. Der hat über change.org 170.000 Unterschriften, also Klicks, gesammelt und die dann dem Telekom, einem der Telekom-Heinis überreicht.
Und der hat gesagt, vielen Dank, da ist der Papierkorb.
Ja, wahrscheinlich genauso. Hat noch nett irgendwo eine Kamera gelächelt und genickt und sich mit ihm unterhalten. Aber natürlich kommt da nicht viel bei rum. Es ist halt ein Zeichen, es sollte ein Zeichen an die Bundesregierung sein. 170.000 ist ja auch schon nicht schlecht in so kurzer Zeit. Das war ja, ich glaube, am 24. hat er die gestartet, wo das so geleakt wurde.
Ich habe noch nicht mal unterschrieben.
Ich glaube, ich auch nicht, so aus Prinzip einfach. So diese Petitionen sind langsam einfach zu viele. Vor
allem diese change.org-Petitionen, die halt einfach sozusagen so konsequenzloseste Sammelsurium sind überhaupt.
Naja, ich würde jetzt so dieses irgendwie eine Petition unterschreiben, wenn das, wenn man das schafft, danach noch einen entsprechenden, also das kann ja, wie gesagt, das kann ja ein Zeichen sein. Und wenn jemand bereit ist, dieses Zeichen zu lesen und dann in irgendeinem Artikel drin steht, da haben innerhalb kürzester Zeit 170.000 Leute unterschrieben gegen das, dann ist das ja schon durchaus ein dieses Zeichen, was dann auch eventuell eine Wirkung hat und zumindest Teil der Debatte wird. Und wenn man dann nicht unterschreibt, wenn nur 10 Leute unterschreiben, dann ist natürlich auch das gegenteilige Signal, das nämlich so wichtig kann es ja den Leuten dann doch nicht sein. Mhm. Und insofern man so dieses die vielleicht berechtigte Kritik zu sagen, naja, man sollte sich nicht damit, also nicht klicken und dann sagen, oh, jetzt wird es wieder alles gut und ich brauche nichts mehr zu machen, aber dann nicht zu klicken und auch nichts zu machen, ist auch keine Lösung. Also das ist, sondern am besten beides. Am besten klicken und was machen.
Ich habe mich ja mit den Change.org-Leuten gestern ganz viel unterhalten. Ich habe die bei der Barcamp kennengelernt, wo ich eine Session einreichen wollte zur Drosselkom. Zufälligerweise die auch. Und dann haben wir gesagt, legen wir es doch zusammen.
Bei welchem Barcamp?
Hier im Barcamp.
Achso,
diese Workshop. Genau, Recampaign. Passt ja ganz gut. Und die meinten, die erreichen zum Beispiel 170.000 Leute, die sie haben, erreichen die dann auch per E-Mail und können die in Aktion starten. Die haben so eine Fotoaktion dann auch gemacht, dass sie Fotos einschicken, so ihre Message, halt so das typische, hey, wir machen ein paar Bildchen und dann sollen die bitte viral gehen. Aller digitale Gesellschaft mit ihrem E-Remixer oder Metronaut hat das, glaube ich, auch gemacht. Sind auch lustige Bildchen draus geworden, kennt ihr die?
Nee.
Schon gesehen?
Nee.
Aber von der digitalen Gesellschaft?
Ach, die von der digitalen Gesellschaft, die kenne ich.
Ja, doch, zum Teil. Ja. Ne? Sind ja rumgegangen, waren ja ganz
lustig.
So ein
paar davon.
Genau, aber so richtig, glaube ich, haben sie jetzt auch noch nicht die breite Öffentlichkeit erreicht, was ja bei solchen Bildchen...
Naja, dazu hat ja tatsächlich irgendwie Sascha dann doch in diesem etwas verworrenen Vortrag auch so ein bisschen geredet zu dem Thema, dass so dieses... What would Merkel do? Also wie kriegt man Merkel überzeugt? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, dass man sich bei dieser ganzen Diskussion doch sehr stark, also jetzt kriegt man ja schon mit, wie die ganze Diskussion gerade gestreut wird und gelenkt wird, nämlich dieses, die Telekom sagt, na ja, aber das kostet doch auch viel, und das muss doch auch irgendwie bezahlt werden und weiß der Teufel was. Und wir belasten ja nur die 3%, dass das jetzt natürlich niemals 3% sein wird.
Sie wollen halt die eine Gruppe gegen die andere auch so ein bisschen
aufwiegeln. Nicht nur das, sondern sie wollen so. Das auch so, das ist ja für sie, und ich meine, wenn man aus dieser Perspektive, wenn man sich das aus so einem durchschnittlichen CDU-Politiker in seinem Wahlkreis anguckt, dann ist das, naja, die Telekom verändert halt ihre Tarife und ein paar Leute müssen ein bisschen mehr zahlen, da ist doch kein Wunder, dass die sich beschweren. Und ist doch in anderen Bereichen auch so. Das ist doch, wer mehr verbraucht, muss mehr bezahlen. Und vielleicht muss man es wirklich von dieser, wenn man das mit diesem Zukunftsstandort Deutschland ernst nimmt, was man jetzt vielleicht auch dieser Regierung zutrauen kann, dass sie das eventuell ein Stück weit tut, dann kann man ja auch argumentieren, nee, Moment mal, Internet ist notwendig, damit Bildung, wir sind eine Wissensgesellschaft, wir haben keine Ressourcen, bla bla bla, was sie alles in ihren Sonntagsreden so den ganzen Tag erzählen. Und diese einmalige Chance wegen 2-3 Milliarden Euro mehr Gewinn bei der Telekom, jetzt hier die Tür zuzuschlagen, also den Menschen diese Tür zum Wissen der Welt direkt wieder vor der Nase zuzuschlagen und mit einem Preisschild zu versehen, ist einfach nicht zielführend und ist für die Gesellschaft an sich nachher deutlich schädlicher als
Max, ich würde dich wählen.
Siehst du? Ich sollte eigentlich. Lena, du hast doch dann jetzt irgendwie noch einen Workshop gemacht.
Stimmt. Genau.
Was ist denn daraus?
Ach, stimmt, gekommen? Ja, genau.
Genau, also wir haben halt diesen Workshop gemacht mit Malte, mit dem Petitionsstarter zusammen, und wir wollten einfach gucken, wie kann das weitergehen. Es reicht ja, wie gesagt, nicht, diese Petition zu machen. Also haben wir geguckt, was gab es schon. Also Philipp Rössler hat ja die böse Telekom ermahnt. Mhm. Die hat sich halt einen Furz drum geschert. Ja, genau. Dann war die Verbraucherzentrale, die hat die auch abgemahnt, will, dass sie eine Unterlassungserklärung unterschreiben, dass sie den Tarif halt nicht umsetzen, sonst werden die verklagt. Mhm. Glaube ich auch nicht, dass es was bringt, weil so ein Gerichtsverfahren kann sich eben die Telekom auch nebenbei leisten. Das ist denen halt auch echt egal.
Naja, aber wenn sie verliert,
die Öffentlichkeit, die damit einhergeht, das ist schon nicht ganz schlechtes Tool eigentlich.
Aber gut, ja. Also genau. Zumindest darfst du es dann nicht mehr Flatrate nennen.
Das wäre ein Anfang, aber die Frage ist halt, wie auch das Gericht entscheiden wird oder sagt, ja. Ne? Da war auch einer da bei der Session, fand ich ganz lustig, der hat das halt nochmal erklärt, dass es wirklich, also halt dieses Gerichtsverfahren geben könnte. Mhm. Und dass es, wie du schon sagst, auch Konsequenzen hätte, aber halt jetzt auch nicht so unglaublich, finde ich. Mhm. Dann gab es ja auch noch zahlreiche Artikel, aber auch immer nur so in den Netzressorts der jeweiligen Online-Zeitung. Und das ist halt noch nicht alles. Und deswegen wollten wir gucken, was kann man machen. Weil ich bin jetzt keine Netzaktivistin, aber mich regt das unglaublich auf. Wie wahrscheinlich
alle. Ist doch die gute Gelegenheit, dann eine zu werden.
No. Vielleicht, ja.
Du hast den Schritt
zur Netzaktivistin
schon längst
sich aufzuregen.
Wut ist schon mal das Richtige. Und wenn man dann diese Wut in
eine Form von Angst. Ich bin so wütend, ich habe diese Session eingerichtet.
Ja, genau, ganz genau
so war es.
Es ist nicht mal Wut, es ist Angst. Ich habe wirklich Angst, irgendwann mal abends zu Hause zu sitzen und nicht meine Serien streamen zu können. oder auch meinen Spotify-Account nicht benutzen zu können, weil die keinen Bock hatten, sie zahlen.
Nee,
oder
Spotify,
die Gebühren
werden.
Die müssen höhere Gebühren zahlen und die werden auf mich als Kunden überlagert. Toll.
Nee, du musst einfach nur den Spotify Pro Account
bei der Telekom. Premium Pro dann.
Premium genau, Pro da gehst du in den
Spotify und so weiter und so fort, musst du dazu buchen.
Da gehst du in den T-Shop und dann sagst du, ab wann du gerne den Spotify Account hättest, nämlich in 3 Wochen, dann kommt ein Techniker vorbei, das ist nochmal alles durch und du kriegst 4 Briefe zugeschickt und ich meine, wir wissen ja, wie es bei der Telekom läuft.
Ja, ganz genau so, nicht anders.
Und wenn du dann sagst, aber ich hätte gerne diesen Account schon heute, dann sagen die, gucken dich an. Also ich meine, ich hab das mit diversen rein virtuellen Telekom-Produkten so erlebt. Ich wüsste jetzt nicht, warum es hier anders sein sollte. Ja. Also es ist,
Genau. Ich kann noch 1000 andere Sachen aufzählen, wo es einen betrifft, wenn man Homeoffice macht, wenn man seine Sachen online in der Cloud sichert. Also es gibt so viele Punkte, die einen überschneiden, die einen wirklich einschränken.
Das muss ich, glaube ich, gar nicht ausführen. Irgendwie, im Grunde genommen ist es jetzt sozusagen der schrittweise Rückbau des Internets, den die Telekom jetzt vollziehen
möchte. Ohne Scheiß, ja.
Das ist der schrittweise Rückbau, ja. Es ist absurd, ja.
Genau. Es ist wirklich, ich glaube auch das Zeichen, was damit gesendet wird. Also ich kriege das jetzt an mir mit. Ich überlege gerade so ein, brenne seit ein paar Wochen mit dem Gedanken rum, eventuell fürs iPhone einen Podcast-Client zu bauen, der auch von Leuten genutzt werden kann, die keinen Bock haben, Podcasts zu hören, sondern die einfach gerne, so ein Insta-Paper für Audio quasi will ich basteln, als App. Und Das ist ja, und da ist natürlich eine große Einschränkung dabei, dass die Leute mit ihren 300 Megabyte Verträgen, die können halt unterwegs eigentlich kein Audio hören, sondern wenn, dann müssen sie sich vorher im WLAN das ganze Zeug runterladen und dann können sie sich unterwegs anhören und das funktioniert dann alles ganz gut. Dann konnte man jetzt irgendwie bis vor einem halben Jahr konnte man die Hoffnung haben, na Moment mal, das wird ja immer besser, immer schneller, die 300 Megabyte Verträge, die werden abgeschafft, spätestens in 10 Jahren hat jeder einen 30 Gigabyte Vertrag und dann ist das bisschen Audio, tut dann auch nicht mehr weh. Mhm. So, und jetzt ist aber, setzt sich die Telekom hin und sagt, auch da, wo wir es schon haben, wo wir auch da schaffen wir es zusätzlich ab. Was ist denn das für ein Signal für einen Mobilfunk? Das heißt also, dass sie schränken das Netz rückwirkend ein. Das heißt, über den 300-Megabyte-Vertrag für den Durchschnitts-User, das ist deren Vorstellung davon, was die Leute brauchen. Das ist so, mehr als 300 Megabyte, das braucht doch keiner. Und wenn sie mehr wollen, dann müssen sie halt richtig tief in die Tasche greifen, weil das sind ja die pro Mega 2% genau. Arschloch-User, die nur die ganze Infrastruktur kaputt machen. Und das ist jetzt offensichtlich der offizielle Weg, den die Telekom vorhat zu gehen. Also diese berühmte Zukunftsstandort Deutschland, Wirtschaftsstandort, bla bla bla. Also für mich persönlich ist das jetzt so wirklich so ein, okay, das ist ein schwer lösbares Problem. Und das macht diese, ich weiß nicht mal, ob es eine Geschäftsidee wäre, auf jeden Fall kaputt. Und ich wette, das geht sehr vielen anderen Leuten genauso.
Ja.
Also es ist, ich glaube, aber es ist, Merkel zu überzeugen, wird sehr, sehr schwer.
Ja. Mich würde ja interessieren, wie da so die widerstreitenden Lobbyinteressen reinkommen. Adobe hat ja jetzt gerade angekündigt, dass alle Anwendungen, für die, wo sie den Markt platt gemacht haben, wo es nur noch Adobe-Anwendungen gibt, dass die komplett in die Cloud wandern. Mhm. Dass es nur noch Abo-Modelle gibt von Photoshop oder so. Was ja dann durchaus auch zum enormen Datenverkehr und enormen Datenbedarf führen kann. Und da finde ich es spannend, was jetzt passieren wird, ob so diese großen Cloud-Anbieter, ob die eher sagen, geil, wir können es uns leisten, Managed Services zu kaufen, oder ob die sagen, nee, aber wir wollen weiterhin ein echtes Netz, dass unser Geschäftsmodell funktioniert.
Na, ich hab mit ein paar Leuten darüber, also die Musikindustrie müsste doch eigentlich total dafür sein, dagegen sein, gegen diese Drosselung, weil dann wird über iTunes weniger verkauft. War so ein Argument, was ich viel gehört habe. Ich glaube, das genaue Gegenteil wird passieren. Die Musikindustrie wird lieber sagen, von jedem Song drücken wir 30 Cent an die Telekom ab. Aber dafür wird halt auch das böse, böse BitTorrent, was uns ja die ganzen Umsätze kaputt macht, wird ja auch ausgebremst.
Irgendjemand hatte gesagt, dass es sogar ganz geil ist für die Musikindustrie. Die kann jetzt nämlich, wenn wir nämlich diese 75 Gigabyte Drossel-Volumen haben, dann können die einfach alle BitTorrent-Clients mit IP-Müll beschmeißen. Ja? Und du hast das ja nicht unter Kontrolle, wenn du so als
BitTorrent, und deine Leitung einfach
und einfach deine Leitung zumüllen, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit irgendwie auf deine Grenze kommst und dann bist du plötzlich gedrosselt. So, ja? Damit können sie halt die ganzen File-Sharer können sie alle richtig arschen. So.
Du bringst die gerade echt auf Ideen.
Ja, das wird definitiv.
Also das ist dann effektiver, schneller und vor allem auch massentauglicher als irgendwie Abmahnungen. Ne?
Ich glaube, dass so Konzerne wie Google, die sich jetzt natürlich dagegen wehren, dass die aber irgendwann, also wenn es so kommt, wenn dagegen keine gesetzliche Einrichtung gemacht wird, dann werden die sich halt mit der Telekom über kurz oder lang einigen, werden mit denen einen Deal machen, werden denen ein bisschen was vom Kuchen abgeben, dann wird YouTube halt nicht gedrosselt, mit dem Ergebnis, dass YouTube ein für alle Mal zementiert ist und kein konkurrierender Dienst mehr auch nur in der Theorie entstehen kann. Also das ist, ich fürchte, dass jetzt erstmal am Anfang sich alle ganz furchtbar dagegen wehren werden und dann aber irgendwann halt damit arrangieren. Das ist ja das Krasse, die jetzt in der Position sind, Druck auf die Politik auszuüben, sind ja auch die im Zweifelsfall das Geld haben zu sagen, ach na gut, dann drücken wir es halt ab und hat ja auch den Vorteil, dass es uns die Konkurrenz vom Hals hält. Also ich bin da nicht optimistisch. Und abgesehen davon, selbst wenn alle dagegen sind, wir haben ja beim Leistungsschutzrecht gesehen, wie unglaublich viel es die Bundesregierung interessiert, wenn eine komplette Industrie aufschreit und sagt, das ist purer Wahnsinn, was ihr da macht. Okay, machen wir puren Wahnsinn.
Ja, das ist schwierig. Wie fandet ihr Saschas Vortrag eigentlich? Ich habe jetzt auch viele Beschwerden, nicht nur über Sascha, sondern auch über Dück und so. Also von allen wird so gesagt, so ja, das war jetzt ja irgendwie, waren irgendwie enttäuscht. Irgendwie waren viele enttäuschte Stimmen. Wie sagt ihr das? Habt ihr Dück und Sascha gesehen? Ja, du hast ja Sascha gesehen, du hast ja direkt danach irgendwie dich hingestellt und gefragt, Sascha, was sollen wir gegen Telekom machen?
Ja, weil ich fand seinen Vortrag großartig, ja, tatsächlich. Echt? Also okay. Ich fand am Anfang hat es ein bisschen was schwierig. So.
Als ein PowerPoint abgestürzt ist.
Ja, das war halt echt die Technik. Aber die Hunde haben es natürlich total rausgerissen. Dann noch ein paar typische gezielte Tritte gegen die Piratenpartei. Aber da hat Martin Delius, der neben mir saß, am lautesten tatsächlich aufgelacht. Das war sympathisch, wirklich. Und aber dieses Recap.
Der hat sich danach aber auch sehr darüber beschwert.
Ach, ja. Das heißt, aber Piratenbashing gehört halt irgendwie dazu. Also das muss man halt dann ertragen. Aber sein Reclaim fand ich sehr gut. Mhm. Sehr praktisch, aber ich habe gestern mit Kollegen geredet und die meinten, solche Plugins gibt es tatsächlich schon. Also ich war so hin und weg, meinte, es hat mir in meinem Leben echt gefehlt.
Ja, einzeln schon, aber ich glaube, so in dieser Summe habe ich es auch noch nicht gesehen.
Ja.
Kennst du das?
Es gibt garantiert irgendwas in der Richtung, aber ich fand es auch sehr schön gemacht. Also ich fand,
genau, ja.
Also das ist dieses, also so ein Plugin, mit dem man halt aus diversen Social-Media-Diensten seine Daten in sein eigenes WordPress-Blog sich pullen kann, automatisiert, und wo man die Daten dann nochmal verfügbar hat, was natürlich so als Backup-Lösung erstmal ganz hübsch ist.
Und vor allem durchsuchbar ist.
Durchsuchbar, filterbar, das machte auf jeden Fall eine Menge her, sah schön aus, mit auch Preview-Bildern drinne und sowas, und ich hoffe mal, dass es da einen GitHub-Account gibt, wo man sich das dann runterladen kann und Pull-Requests schicken kann, damit das dann weiterentwickelt wird. Und selbst wenn es sowas schon gibt, wenn einer das neu gut macht und der auch entsprechend, und Sascha hat das eben vor 5000 Leuten hier vorgestellt und hat dem damit gleich ein bisschen mehr Schub gegeben, dass das eine Chance hat, dass es, wenn es jetzt nicht total kaputt ist, dass es einfach
endgeil wird.
Dass es eine gute Chance hat, auch was zu werden. Und so diese Idee auch, also den Gedanken, so meine Tweets jetzt in meinen Blog reinzupumpen, ist jetzt nicht so mein Ding gewesen, aber der Gedanke, einfach ein eigenes Blog dafür einzurichten, wo nichts weiter reinläuft als meine gesamte Social-Media-Aktivität, und ich habe vorne raus doch noch einen Blog, wo ich so die ernsthaften Artikel schreiben kann. Allein den Gedanken fand ich nicht verkehrt. Also so, er hat auch quasi vorgeführt, wie man es am besten macht. Fand ich nicht schlecht, finde ich eine gute Idee.
Ich finde schon, das ist eine tolle Sache. Ich werde es mir auch installieren, sieht schick aus, aber ich sehe das nicht als eine Lösung für irgendein Problem.
Ja.
Ich teile auch Saschas Position nicht, dass wir alles auf unseren eigenen selbstkontrollierten Servern hosten müssen und dass wir uns so frei machen von den großen Unternehmen, weil ich glaube, es kommt gar nicht so auf die Inhalte an. Es ist gar nicht so wichtig für die Leute, dass die alles dauerhaft zugreifbar haben. Das habe ich Nerd, da ich ein 15-jähriges E-Mail-Archiv habe und finde das total geil. Das haben andere Leute nicht, das brauchen andere Leute nicht. Wir sehen, dass Dienste hochkommen, die gerade dieses ephemere, es geht schnell wieder weg, hochhalten, hier Snapchat, und total abgeht. Und das,
geht ihr Snapchat?
Mhm. Hast du das
deine Nichte oder wie
wäre das? Die Nichte, ich weiß nicht, ich glaube, die ist noch nicht so weit, dass sie es benutzt, aber ich benutze das fleißig mit netten männlichen Menschen.
Echt? Okay, dann muss ich mir das auch an.
Snapchat ist, man kann ein Foto für 10 Sekunden lang jemandem
zeigen. Genau, oder ein Video, du kannst eine Nachricht dazu tippen, die ganz kurz ist, irgendwie 20, 30 Zeichen oder so, oder auch was dazu malen, und das löscht sich halt sofort. Das heißt, du hast da nicht irgendwie...
Recht auf vergessen hast du da sozusagen. Ein Dienst mit Recht auf vergessen inklusive.
Genau, und dann neigt man halt dazu, irgendwie Sachen zu schreiben, die man vielleicht am nächsten Tag bereut hätte oder so. Aber dass sie gelöscht werden, ist halt nicht ganz so schlimm.
Und ich glaube, dass da so ein Unterschied ist zwischen Empowerment für Nerds und Empowerment für alle anderen. Nerds finden es natürlich geil, wenn sie ihre rauchende Linux-Kiste selber mit einem Schraubenschlüssel wieder zusammendengeln können und alles kontrollieren. Aber damit kriegen wir nicht die Massen. Und ich teile auch nicht zum Beispiel diese Facebook-Kritik, die große Datenkrake, die allen Traffic an sich zieht und damit die Leute zu Schiepel macht. Also damit die Leute entmündigt zum Produkt und so weiter. Weil das sind die großen Empowerment-Maschinen für alle. Dass die 16-jährigen Nichten mit Hauptschulabschluss das können. Dass mein Cousin, der auf dem Rathaus in Warkhäusl arbeitet, bei Facebook ist. Das passt nicht zusammen zu dieser völlig self-reliant Nerd-Einstellung, aber das gibt den Leuten doch die Macht des Sozialen in der Hand.
Das stimmt so pauschal, würde ich sagen, nicht. Also es gibt da im Augenblick keine Lösung für, aber es ist so dieses, ich bin schon lange ein Freund davon, also ja, so einen eigenen Server aufzusetzen ist eine furchtbare Sache, das können 95% der Weltbevölkerung werden es niemals können. Und die anderen 5% machen es auch höchstens widerwillig, wie ich zum Beispiel. Ich kann das zwar in der Theorie alles, aber oder kann vieles davon, aber ich habe da auch keinen Bock drauf, weil es einfach unglaublich viel Zeit kostet und anstrengend ist. Aber das ist ja, ich meine, Software installieren war jahrzehntelang auch für die Leute ein großes Problem. Und wie viele Leute haben nie Programme auf ihrem Windows-PC installiert, weil sie es einfach nicht konnten. Und dann kommt plötzlich sowas wie der App Store daher und macht das hinreichend einfach und alle drehen durch und installieren sich die ganze Zeit Apps. Und ich glaube, so ein Funktionsprinzip, ein App Store für meine eigene, egal wo, ob es in der Cloud ist, ob es meine eigene Maschine zu Hause ist, ob irgendwas, könnte ähnlich einschlagen, also könnte da auch dem User, die wenig Ahnung haben und die keinen Bock haben drauf, das Ganze zu warten und zu installieren und so weiß der Teufel was, die Macht geben, trotzdem die Auswahl zu haben und sich installieren zu können, was sie wollen auf ihren eigenen Kisten. Also das ginge, glaube ich, schon, wenn man, aber es ist kein Industriekonsortium dahinter, was das vorantreibt.
Das klingt für mich schon plausibel, was du da sagst, aber im Bereich soziale Netze. Da hatten wir ja auch schon so Versuche und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendwann irgendwas wie Diaspora in gut abhebt.
Also es ist, was ich glaube, was bei, du hast eigentlich einen ganz wichtigen Punkt davon, glaube ich, erwähnt, aber der ist relativ untergegangen, das ist natürlich bei diesen ganzen Social Netzen. Also ich meine, die Inhalte irgendwo hinzusichern, das ist eigentlich relativ müßig, weil die Inhalte sind ja gar nicht das, worum es geht bei diesen ganzen Netzen, weil niemand liest seine Facebook-Timeline von vor 2 Wochen durch. Also manchmal hat man das Bedürfnis, was zu archivieren, sondern was ja wirklich das Wichtige an Diensten wie Twitter und an Facebook und Konsorten sind ja die Verbindungen, die existieren. Und auf die passen all diese Dienste ja nun mittlerweile auf wie ein Schießhund. Und die kriegt man damit nicht gesichert, sondern man kriegt nur das Abfallprodukt, also den Müll hinten, der.
Aber ich als jemand, der das jetzt schon seit sehr langer Zeit mache, also ich archiviere meine Tweets einfach. Ne? Also ich habe halt dieses /Tweetnest, da kann man das bei mir anschauen auf meinem Blog. Und da werden alle Tweets werden da rein gesogen. Und natürlich ersetzt es mir nicht Twitter und natürlich in keiner Weise, aber die Twitter-Suche ist ungefähr schon seit immer kaputt, ja. Und funktional kaputt, wie man heutzutage so schön sagt, ja, ist einfach funktional kaputt und zwar schon seit immer. Und ich habe jetzt einfach dieses Archiv mit meinen Tweets und ich kann sie jederzeit durchsuchen und das ist so geil, weil ich schreibe einen Artikel und ich weiß, ich habe da letztens irgendwas gelesen und ich weiß, dass wenn ich irgendwas gelesen habe, habe ich es auch getwittert und wenn ich es getwittert habe, dann finde ich es wieder in diesem Tweet-Archiv. Und das ist eine wahnsinnige ein Empowerment sozusagen meines Gedächtnisses, ja?
Genau, für dich. Du findest es geil, ich finde es geil und die Menschen an den zugeschalteten Radiogeräten finden es wahrscheinlich auch geil, weil sie überhaupt sowas hier hören. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was wirklich die Masse empowert.
Nee, das ist richtig, ja. Also das ist ich meine, wie gesagt, das ist halt ein begrenzter Zusatznutzen, aber dieser Zusatznutzen, der ist da. Meines Erachtens.
Empowerment, das heißt für mich, ich war jetzt letztes Wochenende bei meinen Eltern und die haben ihre alte Stereoanlage, haben sie ihr altes Netbook angeschlossen, sind jetzt total begeistert, dass sie sich da ein Webradio gebaut haben. Und das wird dadurch ermöglicht, dass die einfach nur ein Klinkenkabel reinstecken und es total einfache Radio-Streaming-Dienste gibt. Und meine Mutter ist total begeistert, dass sie indisches Radio hören kann. Das ist Empowerment. Und das ist, ja. Und die würden nie auf die Idee kommen, dass ihre E-Mails oder ihre Tweets, die sie sowieso nicht schreibt, durchsuchenswert wären.
Ja, klar.
Also es ist stimmt, das ist...
Also auf jeden Fall ist es eine schöne Lösung für ein spezielles Problem, aber nicht das Problem, um das es eigentlich gehen sollte ja, oder genau. Auf das es vorgibt zu geben, nämlich dass wir Infrastrukturen privater Anbieter nutzen und von denen irgendwie abhängig sind. Das löst es nicht.
Das glaube ich auch nicht, das Internetlogo ja auch nicht, ne?
Aber das Internetlogo
ist auch eine auch geil.
Sache. Ja, ist schön, finde ich auch.
Das ist wirklich gut.
Es ist auch vor allem logisch. Ich finde es toll, dass man es einfach nur nicht irgendwie ein Bild braucht oder ein Icon, sondern man kann die Tastatur benutzen, kann es jederzeit überall schreiben und twittern. Das finde ich voll toll.
Ich habe ja gestern in Spreadshirt habe ich ja extra designt mein eigenes I Love Internet T-Shirt.
Ja. Oh Gott, das ist nervig.
Ja. Danke, jetzt kaufe ich es mir.
Das ist ja praktisch das Google Glass des T-Shirts.
Ja. Ohne Scheiße, das ist ein I, kleiner 3 und halt Klammer auf, Raute, Klammer zu.
Ja, genau. Das ist nicht meine Idee. Das war, wessen Idee war das? Kaltmamsel war das, glaube ich? Oder nee oder das Nuff? Nicht getwittert, das war bei Felix Schwenzel in den... hier gibt es das auch gleich. Gibt es das auch als Preview-Bild, wo ich das dann direkt drauf montieren kann, wie das dann mit meiner Google Glass zusammen aussehen würde?
Da gibt es eine App für Google Glass, dass du das anderen anziehen kannst.
Hey, das ist die Marktlücke. Spreadshirt für andere Leute, die vernünftig anziehen. Ja.
Das ist ganz schön gut.
Ich glaube, so Google Glass wird. Siehst du, und das wird dann auch die Nicht-Nerds überzeugen, dass andere Nerds vernünftig anziehen.
Ja, ey, was man sich manchmal so ertragen muss, so hautfarbene Leggings irgendwie auf. Ach, ich meine, Leute sollen anziehen, was sie wollen.
Ja.
Aber ich bin da echt zu Lookism geschädigt und ich weiß, oder wie schlimm das ist, aber was hast du denn?
Eine Google Glass App, die anderen Leuten, die Google Glass aus dem Gesicht retuschiert.
Das ist Meta. Ja.
Aber das braucht es auf jeden Fall. Ja. Also,
morgen hat das jeder.
Wir haben gerade in den Chat einen Link bekommen, dass die Datendrosselung, habt ihr den gesehen?
Ja, den habe ich gesehen.
Ab 2016 auch ungedrosseltes gegen DSL auf, gegen Aufpreis.
Für 10 bis 20 Euro aber Mehrkosten so, denkbar.
Also in 3 Jahren können wir es machen, dass wir wieder keine Drosselung haben.
Nee,
also
Sie wollen ja, die Drosselung soll ja sowieso erst frühestens 2016 kommen. Mhm. Das ist ja, bis dahin werden alle Verträge umgestellt. Und jetzt wird man halt so eine, also ich würde sagen, das ist eine Blendgranate, die so hier, wir könnten uns ja vorstellen für 10 bis 20 Euro. Also mit anderen Worten, ihr macht eine Preiserhöhung um 10 bis 20 Euro. Halleluja, das ist auch mal eben in einem Bereich, der eigentlich die ganze Zeit über nur billiger geworden ist, mal eben so eine Preiserhöhung um knapp 40%, finde ich schon...
Unauffällig.
Finde ich schon, herzlichen Glückwunsch, liebe Telekom. Zum Zweiten, nee, glaube ich nicht dran, weil dann tappen sie ja in die gleiche Falle sofort wieder, die sie jetzt gerade, aus der sie gerade probieren, wieder rauszukommen. Das ist eine reine Blendgranate, um jetzt die Diskussion ein bisschen abzuschwächen. Nach dem Motto, erinnert sich ja in, bis 2016 eh keiner mehr dran, was der Obermann da gesagt hat.
Vielleicht ist es ja Satire, was hier steht. Also die Website, das Design, das ist ja auch eher so...
Teletarif? Nein, es ist...
Ich weiß, Teletarif ist ernst, aber ich hoffe, dass es Satire ist. Vielleicht macht der Postillon noch irgendwas.
Du meinst, das ist so eine Unterkategorie von Postillon, ja?
Ja.
Der sieht auch ein bisschen so aus, das stimmt schon.
Aber sag mal, habt ihr den Dück-Vortrag gesehen?
Nee.
Nee?
Aber ich schon.
Du schon, ne?
Ja,
du fandst ihn ja nicht schlecht.
Ich fand ihn nicht schlecht. Also ich fand ihn... Du hast ja so ein bisschen die Kritik geäußert, dass nichts Neues drin war.
Ja, eigentlich bin ich nur beleidigt, dass wir ihn nicht gekriegt haben jetzt für unsere Sinn.
Das hättest du toll gefunden.
Das hätte ich natürlich viel besser gefunden.
Ja.
Nein, nein, ich bin sehr, sehr glücklich mit unseren Gästen.
Ja.
Nein, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ich bin ein bisschen müde... seines Stiles, den ich jetzt mittlerweile dann doch irgendwie kenne. Also ich habe jetzt ein paar Vorträge von ihm gesehen, auch ein paar Sachen auf YouTube. Und es ist dann irgendwie doch immer das Gleiche, dass er dann halt irgendwie seine komischen schematischen Kategorien aufmacht und sagt irgendwie, ja, wir haben hier Typ Mensch A, B, C. Das sind übrigens auch teilweise oftmals komplett andere Kategorien, die er dann immer aufmacht.
Ja, das ist schon.
Aber es sind immer diese schematischen Kategorien, wo er dann sagt so, ja, und dann haben wir aber das Weltbild A und das Menschenbild C und dann kollidiert das und so. Und er bringt dann meistens auch irgendwie so sehr schöne stereotype Bilder, die dann auch mal zum Lachen animieren, was aber dann doch teilweise so etwas leicht Mario Barth-haftiges bekommt dann. Und jedenfalls, er hat damit relativ guten Erfolg, weil eben diese sehr, sehr einfachen und starren schematischen Kategorien uns vorsetzt, als so ist der Mensch. Und ich finde das mittlerweile ein bisschen schwierig. Also ich habe zunächst immer dran geglaubt und es hörte sich auch mal so an, als ob dahinter tatsächlich psychologische Menschenbilder steht. Aber da ich jetzt sehe, wie extrem austauschbar das immer alles ist bei ihm, merke ich dann irgendwie, habe ich langsam ein bisschen Zweifel. Und ich habe leider die psychologische Kompetenz nicht, dass ich jetzt die Literatur so gut kennen würde oder die Studien so gut kennen würde, dass ich jetzt wüsste, ob er jetzt irgendwie sich auf tatsächlich echt empirisch fundierte Dinge bezieht oder nicht oder wissenschaftlich anerkannte Theorien bezieht oder nicht. Und das ist das andere Problem, und das werfe ich ihm jetzt aber dann ganz klar vor, dass er sich nicht referenziert, dass er nicht sagt, okay, ich beziehe mich hier auf das Modell von etc. oder etwas. Das ist ein halber Satz, ja, den könnte man machen, dann wäre das nachprüfbar, was er da macht. Aber so fühle ich mich so langsam ein bisschen ausgeliefert einem wirklich großartigen Redner, der mir die Welt erklärt, und dann habe ich das entweder zu fressen oder nicht. So, das ist irgendwie, da bin ich, das macht mich unzufrieden.
Also ehrlich gesagt hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, als ob du so einer Sitcom vorwirfst, dass sie nicht wissenschaftlich akkurat ist in allen Punkten.
Also ich würde schon sagen, dass Dirk einen anderen Anspruch hat als eine Sitcom.
Ich weiß nicht, was er für einen Anspruch hat. Also für mich ist das ist so Dück, ich meine, er redet hier vor sehr, sehr vielen Leuten. Das ist auch, ist auch ein großes Publikum, ist da, das da ist. Die meisten davon dürften vermutlich noch nicht allzu viel von ihm gesehen haben, vielleicht auch gar nichts. Und ich würde sagen, seine Botschaft ist im Wesentlichen, ja, du hast es gesagt, der Mensch ist so und das, ich würde würd das...
und das ist ja schon Quatsch.
Das, nee, das würde ich schon mal so sagen. Es gibt verschiedene Menschen und die Menschen sind halt so, wie sie sind. Nehmt sie erstmal so, wie sie sind. Die sind nicht alle so wie ihr. Das ist so seine Hauptbotschaft, okay, glaube ich.
Ja, das sagt er aber nicht so abstrakt, sondern er sagt, der Mensch A, B, C, D. So.
Naja, er macht das an verschiedenen Beispielen auf. Die Hauptbotschaft ist, die Leute sind nicht alle so wie ihr. Da gibt es zum Beispiel auch Leute, die denken so, es gibt Leute, die denken so, Leute, die denken so. Diese Kategorien kann man jetzt unterschiedlich eng sehen, aber ich meine, dass nun die eigenen Eltern eventuell ein bisschen anders denken, ist einem ja schon auch aufgefallen. Da kann man jetzt der Meinung sein, na, die sind halt so, weil sie so alt sind und jeder, der in meinem Alter ist, der denkt aber so wie ich. Und dann stellt man aber irgendwann fest, das ist auch nicht der Fall. Und er probiert das halt so ein bisschen sozusagen, so verschiedene Menschentypen exemplarisch auf eine witzige Art, ja, wie du durchaus sagst, darzustellen. Ich glaube nicht, um sie damit bloßzustellen oder so, ich meine, Mario
Barth. Das habe ich mir auch nicht vorgestellt.
Ja, also so, nein, dieses Mario Barthafte ist ja schon so ein bisschen, haha, guck mal, die da, haha, alles Idioten. Das macht er ja nicht, sondern er zeigt einfach auf, wie diese Typen sind und wie man sozusagen seiner Meinung nach, wie man sie überzeugen kann, wie man sich ihnen nähern sollte, eventuell, und sozusagen daraus seine Schlüsse zu ziehen. Und ich glaube, diese Botschaft von ihm, diese Aussage da drin, wenn ihr in dieser Welt was verändern wollt, dann müsst ihr auch diese Leute, die nicht per se eurer Meinung sind, irgendwie erreichen. Und die erreicht ihr nicht mit Argumenten, weil ihr, also sozusagen, es ist nicht so, dass die nur zu doof wären, diese Argumente zu verstehen. Und wenn man sie ihnen nochmal ein wenig lauter sagt, dann verstehen sie die schon. Sondern dass das halt Leute sind, die teilweise einen komplett anderen kulturellen Hintergrund haben, die eine komplett andere Erfahrungswelt haben, die vielleicht ängstlicher, aber vielleicht auch mutiger oder vielleicht einfach anders funktionieren als wir und die darum mit anderen Argumenten auch zu überzeugen sind und dass man die erstmal finden muss. Und dass auch diese Leute, wenn die sagen, für mich ist aber das Einzige, was zählt, Geld und ist mir doch wurscht, ob ihr alle glücklich werdet, dass man auch denen vielleicht irgendwas hinlegen kann und zu sagen, nee, guck mal hier, aber auch für dich ist was Schönes dabei.
Ja, das ist ja alles richtig und teilweise merkt man ja auch irgendwie, dass er ja vielleicht auch gar nicht Unrecht hat und dann bringt er Beispiele, wo man dann sagt, okay, ja, das finde ich wieder und das kommt mir irgendwie auch bekannt vor und das leuchtet ein irgendwie. Also ich finde das auch alles relativ plausibel, was er da erzählt. Aber wo ist das Problem, dass er dann einfach sagt, ich beziehe mich hier auf X oder das habe ich mir ausgedacht. Es wäre auch okay, wenn er sagt, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Ja? Ich habe mir ausgedacht, dass es irgendwie Typ A, Typ B, C und so weiter und so von Grün, Blau, Grün, Rot oder was es gibt. Ja? Das kann er auch dazu sagen. Völlig egal. Ich will es nur wissen einfach. Und ich finde, das ist auch durchaus etwas, was man verlangen kann. Und nein, ich würde schon sagen, dass er einen anderen Anspruch hat als eine Sitcom. Es ist eher so auf dem Niveau einer Wissenschaftssendung. Da würde ich das auch erwarten, dass das so gemacht wird. Ja?
Naja, aber also, bei einer Wissenschaftssendung werden auch nicht die Quellen genannt.
Ja, also wie auch immer. Also ich finde es irgendwie mittlerweile...
Ich glaube, das ist dein Akademiker-Dasein, dass du echt so an Zitate und Quellen gewohnt bist. Also dass es für dich das erst dann legitimiert.
Ja, ich weiß nicht. Was sagst du denn dazu?
ich habe mir Dück nicht angeschaut, bewusst nicht angeschaut, weil ich so eine irgendwie eine Abneigung gegen seinen Stil habe. Das fängt schon damit an, dass sein Blog ja Omnisophie oder so heißt. Ja,
das ist ein ganz schlimmer Name, ne? Ja.
Genau, das klingt schon so ein bisschen nach Ingenieur wurde philosophisch angehauchter Management-Trainer.
Ja. Stimmt. Was ja auch durchaus... hinkommt, wenn ich
bin. Ja. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass so ein Vortrag mit eingebauten Fußnoten kommen muss, aber ich habe bei dem, was mir die Leute über ihn sagen, das ist also alles aus zweiter Hand, was ich darüber sage, immer den Eindruck, dass er eigentlich zu diesen eben Ingenieuren gehört, die in den Zaubertopf Geistesgesellschaftswissenschaft gesprungen sind und glauben, jetzt das nochmal alles umbauen zu können. Ja, so, es kommt mir immer ein bisschen vor, was ich darüber höre, wie wenn ich im Piraten-Wiki irgendwelche hochtrabenden, erfundenen Gesellschaftstheorien finde, wo ich als studierter Politikwissenschaftler denke, ja, da seid ihr an was dran, aber es gibt durchaus Leute, die haben da auch schon mal drüber nachgedacht.
Ich glaube, dass er, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da probiert, irgendwie irgendwas ernsthaft neu zu erfinden, sondern er probiert höchstens das, was da ist und was vielleicht auch teilweise auf seinem eigenen Mix gewachsen ist, einfach einem größere größere Publikum zugänglich zu machen. Und da könnte man ehrlich gesagt den Vorwurf auch leicht umdrehen, wenn das in der Geisteswissenschaft und in der Sozialwissenschaft schon alles erforscht worden ist und so durchaus bekannt ist, warum gibt es denn da nicht diese verstärkt diese populären Vorträge, die dieses Wissen eben in so eine Gruppen wie uns jetzt hier, die in ihrem eigenen Saft vor sich hinschmort und nicht weiß, wie sie da rauskommen soll, das reinträgt. Also wenn da so viel zu dem Thema schon vorhanden ist, dann her damit, gerne.
Ja. Und da würde ich auch so stehen lassen. Also das hast du total recht. Also das werfe ich andererseits dann auch wiederum den Geisteswissen und den Sozialwissenschaften vor, dass sie halt es nicht schaffen, irgendwie ihren Diskurs dorthin zu tragen, wo er auch gerade relevant ist. Und das ist im Netz. Und da sehe ich halt definitiv ein großes Aufholpotenzial. Und zwar auch so, das geht dann eben nicht nur über die Form, also dass sie jetzt nur anfangen, jetzt einen Blog aufzumachen, sondern es geht dann auch um den Inhalt, also dass sie das eben, also und das finde ich ja durchaus toll, was der Dück macht, also rein rhetorisch und wie er seine und dass er die Leute dann durchaus auch abholt. Und das erwarte ich dann eigentlich auch von den Gesellschaftswissenschaften dann doch auch, ja.
Also was mir noch wichtig zu sagen ist, auf meiner Seite sind es nur Vorurteile. Ich habe ihn nicht gehört und ich habe so eine Abneigung gegen das, wie sein Image mir gespiegelt wird. Von daher möchte ich jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen. Rein mein Eindruck. Okay.
Ich möchte auch nicht zu ihm sagen, weil ich ihn nicht gehört habe, aber zu diesem Thema, dass man wie man es nach außen trägt. Also du meintest, nicht nur einen Blog aufsetzen, das ist es halt. Also wie kommunizieren wir jetzt auch die Drosselkommen? Also noch einen Blog aufsetzen, noch eine Plattform, noch mal Netzneutralität erklären? Ich meine, das macht die digitale Gesellschaft seit 2 Jahren. Das macht alle Netzaktivisten seit Ewigkeiten. Was ist jetzt eigentlich der Weg? Wie kommuniziert man das nach außen? Das haben wir gestern auch versucht zu besprechen. Und das ist halt diese Schwierigkeit. Wie erreicht man diese Leute? Also alle, die breite Öffentlichkeit, das reicht dann halt auch nicht nur, die YouTuber mit ins Boot zu holen, wäre wahrscheinlich ein Anfang, aber wie kriegt man sie auf die Straße, wie kriegt man das offline hin?
Lass uns ein Video drehen.
Ja, Kony-Style.
Oh, es ist gedrosselt, Mist.
Ja, das ist halt echt die Schwierigkeit und da sind wir auch gestern so, wir haben halt nur geschafft, Ziele festzuhalten, nämlich Netzneutralität muss gesetzlich gesichert werden, das ist echt so die einzige Lösung, glaube ich. Anders wird man da nicht rangehen können, aber wie man es macht, irgendwie weiß da natürlich keiner die Antwort. Da waren auch viele Blogger, da waren der eine oder andere Politiker und noch ein paar Leute, die technischen Input gegeben haben, aber es war irgendwie nicht so die Lösung, der kam mir nicht so nahe.
Ja, das ist ja
kann man so eine Session noch nicht erwarten.
Aber das ist auch, ich glaube, das ist auch echt schwer. Also ich meine, es ist, wir probieren, also ich glaube, was uns verbindet, so bei dieser Angst vor dieser Drosselkommen sozusagen, ist ja, also ich meine, ob das jetzt, wenn das jetzt 10 oder 20 Euro mehr im Monat kosten würde, damit ich einen vollwertigen Internetanschluss hätte, dann wäre das sicherlich nichts Schönes, aber dann könnte man diese Kröte schlucken, das ist ja nicht das große Problem, sondern was glaube ich ja für uns alle, so diese warum wir da so eine Angst vorhaben oder so, oder das nicht wollen, ist ja in erster Linie, weil wir glauben, dass es den Zugang zu einem der größten Menschheitserfindungen, also einer der größten Menschheitserfindungen einfach wieder zerstört, bevor sie überhaupt sie noch so jung ist und überhaupt noch nicht sich entfalten konnte. Und das müsste man dann quasi als eine positive, was wäre denn möglich in einer Gesellschaft, die das Internet wirklich, nehmen wir mal an, wie für Leute, die das noch nicht verstanden haben. Wir reden ja mal davon, dass sehr viele Leute das noch nicht verstanden haben und diesen Weg, wie wir in diesem Netz leben und umgehen und dass wir eine komplette Konferenz machen, auf der es nichts anderes geht und wo wir nur das Internet treffen. Wie bringt man das diesen Leuten näher? Und dass das was Tolles sein könnte und das glaube ich noch im Zusammenhang damit, was das Ganze nochmal schwerer macht, ist, dass viele Leute gerade, glaube ich, mit komplett überfordert sind mit der Realität, wie sie ist. Also mir ist es neulich passiert, da bin ich auf der Straße, hatte ich Kopfhörer auf und ich hatte seit längerer Zeit keine Kopfhörer mehr auf beim Radfahren. Plötzlich hatte ich Kopfhörer auf und bin out of the blue von 2 unabhängigen Leuten an 2 unterschiedlichen Situationen beschimpft worden, dass ich doch gefälligst die Kopfhörer rausnehmen soll. die da in mein Hirn reinpressen, dann kann ich auch wieder denken. Das war wirklich so, das war einfach das.
Dein Google Glass nimmst du auch gleich
und ab. Und deine, ja? Google Glass nimmst du auch gleich ab. Also ich habe darüber nachgedacht, also vielleicht, ich hatte, also in dem einen Fall war es wirklich, ich stand einfach am Straßenrand, ich habe nichts gemacht, ich hab niemanden übersehen, ich habe niemanden irgendwas gemacht, sondern ich bin einfach beschimpft worden. Es war nicht so, dass ich da irgendwie einen groben Fehler gemacht hätte. Und mein Gedanke.
Hast du deine Hinterreifen auf Blutspuren abgesucht?
Da waren nur wie immer Kleinkinder dran und Hunde. Und
also jetzt nichts Besorgniserregendes?
Nee, nichts, was anders wäre als sonst auch. Und ich habe halt so dieses starke Gefühl, dass es, also ich hatte die weißen Kopfhörer drin, diese weißen, die quasi die Apple-Kopfhörer, die vielleicht für viele standen für, hey, guck mal, ich bin hip, ich habe einen iPod, aber die vielleicht jetzt auch für einen Großteil der Bevölkerung dafür stehen, der hat ein iPhone, der ist einer von diesen Idioten, weil... ich glaube, es gibt einfach Leute, die mitkriegen. Ich meine, für uns ist es so, uns macht das, wird das durch dieses Smartphone wird die Welt reicher. Was wir dabei überhaupt nicht wahrnehmen im Augenblick, dass es einen Großteil der Bevölkerung gibt, der dadurch, dass für uns diese Welt dadurch reicher wird, wird für sie die Welt ärmer. Das hat irgendjemand hat das neulich gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wo es war. Vor 10 Jahren gab es so Online-Banking, war so ein blöder Zusatz für so ein paar, ja, hier habt ihr Online-Banking, jetzt haltet gefällig die Schnauze, aber wir machen das Filialgeschäft. Mittlerweile ist es absolut gang und gäbe, dass Banken einfach keine Filialen mehr haben. Das heißt, wenn du mit diesem Gerät nicht umgehen kannst und das nicht kennst, dann kannst du kein Konto mehr eröffnen bei sehr, sehr vielen Banken. Und dann bist du einfach, dann musst du zur teureren Bank gehen, dann zahlst du mehr. Und ich glaube, das wird immer mehr Bereiche des Lebens. Das kriegen diese Leute natürlich auch mit. Also nicht nur, dass sie...
Bahntickets kriegst fast, also ja.
Du meinst Digitalisierung an sich?
Durch die Digitalisierung. Ja. Und wenn du dann außen vor stehst, nicht nur, dass die anderen eben dir gegenüber einen Vorteil hast, sondern du kriegst mit, wie du langsam ausgeschlossen wirst, aktiv aus dieser Gesellschaft. Und klar entwickelt sich da so ein Hass. Und wenn wir jetzt auf diese Leute zugehen oder probieren, auf sie zuzugehen und sagen, guck mal, das ist doch alles ganz toll, die, und sie ja sowieso schon Angst davor haben und sowieso schon sich bedroht dadurch fühlen, dass das Ganze jetzt nicht unbedingt besser wird. Also ich habe das Gefühl, dass die Telekom durchaus, wenn sie diese Karte geschickt ausspielt, dass sie durchaus, guck mal, wir bremsen nur diesen furchtbaren Fortschritt ein bisschen aus, der uns da im Weg steht, der euch das Leben schwer macht. Und schon gibt es genug Leute, die das dann gar nicht so schlecht finden. Also das ist echt eine große Angst von mir.
Ja. Große Entschleunigungskampagne.
Ja. Ist doch eh alles viel zu schnell.
Vielleicht hast du auch einfach Pech, also es ist
vielleicht Pech, Pech
gehabt. Nee, aber wahrscheinlich gibt es viele solche Leute, ich habe sowas auch schon mal mitbekommen, aber vielleicht waren die auch einfach bescheuert. Es gibt ja in Berlin so unendlich viele Menschen, die durch die Straßen wandern, U-Bahn fahren und einfach nur mit sich selbst reden. Heute war eine, die hat so mit ihrer Hand telefoniert und ja, ich bin gerade in Moskau. Also das sind echt so unendlich viele dieser Leute.
Es gibt unglaublich viele bescheuerte Menschen.
Und die wollen einfach nur schimpfen, um zu schimpfen.
Aber auch die dürfen wählen.
Hätte sie Google Maps, dann würde sie...
Das ist ein Problem, das stimmt.
Nee, das ist
vielleicht hatte sie ja Apple Maps.
Das ist einfach die Voraussetzung. Vielleicht hatte sie ja Apple Maps. Ich bin gerade in Moskau. Ah, jetzt bin ich in Novosibirsk.
Und sie hat sich ja Bluetooth-Headset in den Kopf gedrückt.
Wahrscheinlich, genau. Das war ein Bluetooth-Headset, was ich gar nicht gesehen habe. Das gewesen sein.
Auf ihrem Segway.
Da schließt sich der Kreis wieder.
Ach ja.
Ich wollte aber noch mal ganz kurz, weil wir müssen langsam zum Ende kommen, ich wollte noch mal ganz kurz den Bogen zurück zur Republika machen, weil ich würde jetzt mal fragen, wie würdet ihr es einfach einschätzen? Was war die Stimmung? Was ist so die... also du hattest irgendwie im Vorfeld getwittert, Felix, dass du meintest, dass die Republika dann doch irgendwie auch so dieselbe Funktion erfüllt wie der Kirchentag für die Katholiken. Also du bist ja so Katholik, auch irgendwie engagierter Katholik gleichzeitig und hast die Republika mit dem katholischen Kirchentag verglichen. Erzähl doch mal.
Ich habe tatsächlich getwittert, die Republika fühlt sich so ein bisschen an, wie ich mir vorstelle, dass sich der Kirchentag angefühlt hat, als er noch relevant war. Also hier kommen Leute zusammen aus einer Szene, die was politisch bewegen wollen, da brodelt was, die haben ein Interesse und es dient so als Funktion der Selbstvergewisserung, man bestätigt sich gegenseitig und dadurch schöpft man dann auch so Kraft für die Welt da draußen, wo sich die Leute ihr Bluetooth-Headset ans Ohr in Moskau hängen. Das war jetzt eigentlich nur so ein rausgehauener Tweet, weil meine Filterbubble ja so halbe die Kirchenleute und die Netzleute sind. Tatsächlich glaube ich, dass die Analogie schon ein bisschen passt, weil eigentlich sind diese Kirchentage ja politisch völlig egal. Die sind total in den Medien drin und man hört da immer die großen politischen Resolutionen, also Waffenhandel stoppen, Gerechtigkeit, Frieden, so Zeug. Hört man immer, hat dann eher keinen politischen Impact, aber es ist mal kurz in den Medien und die Leute gehen dahin, sind total beseelt und freuen sich und gehen dann wieder heim und machen ihre Arbeit in den Gemeinden. Und ein bisschen kommt mir es ja auch so vor, so mit der politischen Langzeitwirkung ist ein bisschen egal, wir sind... finde ich ganz gut in Medien vertreten, aber die Hauptfunktion ist, wir kommen hier zusammen, wir bilden ein Milieu und aus dem Milieu können sich dann neue Initiativen bilden.
Und was hast du das Gefühl jetzt nach zwei Tagen, was ist jetzt sozusagen die Befindlichkeit dieses Milieus? Ja?
Ich wundere mich, dass erstaunlich viele Leute mit so Gefühl rausgehen, haben ja auch einige schon dazu geblockt, Till Westermeier zum Beispiel, dass irgendwie dieses Jahr das alles ein bisschen lahm sei. Ich habe ja bei den Vorträgen nicht so den Eindruck, also ich hatte nur einen Vortrag, wo ich wirklich dachte, boah, geil, eben der Cyborg-Vortrag. Aber ich glaube, es funktioniert immer noch ganz gut, dass wir hier uns als so ein Milieu konstituieren, bestärken und da auch nochmal neue Bündnisse klar machen. Und das ist dann auch mein großer Kritikpunkt. Mir scheint, dass auf der Republika viel zu wenig an so Vernetzung, Bündnispolitik gearbeitet wird. Mhm. Wieder der Sprung zum Kirchentag, da haben wir die Prima Kirchenmeile, wo die obskursten Organisationen Pavillons stehen haben. Das sind dann ziemlich widerliche Lebensschützer, aber die Parteien stehen da auch. Da stehen die diversen Organisationen aus dem kirchlichen Umfeld, die es auch so gibt, Sozialverbände und so. Und das fehlt mir hier. Wir haben total viele mittelinteressante Sponsorenstände, aber wo ist eigentlich der Stand von der digitalen Gesellschaft, vom Föbut, vom C-Netz, von was es da alles so gibt?
Aber was sollten Sie denn im Stand machen?
Einfach da sein, vernetzen, miteinander reden.
Mhm. Ansprechbar sein. Ich wurde letztens, gestern habe ich mich mit Tim unterhalten, da kam jemand an und meinte so, wo finde ich denn hier die digitale Gesellschaft? Ja. Und ich so, wir waren beide weiter am Überlegen, nö, keine Ahnung, wo man die findet. Also die sind jetzt hier, die rennen hier überall rum. Die organisieren gerade die Konferenz, ja. Also die haben da gibt es keinen Ansprechpunkt, so, ne, wo man sagen kann, da geht man hin, wenn man mal die digitale Gesellschaft irgendwie mal mit denen irgendwas machen will oder so etwas.
Mhm. Ja. Wo du gerade, du stehst der Religion, dem Christentum relativ nahe.
Ja.
Gibt es denn da schon
Christentum, achso.
Gibt es denn da eine Aussage schon zu, ob es im Paradies ungedrosseltes Internet und überall LTE gibt?
Ja,
weil dann würde ich ja vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Ja,
wenn es die Fülle des Heils und der Gnade ist, dann wird das ja wohl so sein.
Also ist das jetzt, kann das der Papst bestätigen, dass das...
wir halten uns da mit solchen eschatologischen Aussagen zurück. Das steht alles unter eschatologischem Vorbehalt.
Wieder im Kleingedruckten. Auch im Himmel gedrosseltes Internet. Na geil. So wird das nie was.
Also ich habe ja, um das mal zu sagen, ich hatte eigentlich gedacht, ich würde jetzt hier auf so eine depressive Stimmung kommen, ne? Weil das war im Vorfeld gesagt irgendwie, ja, wir haben so viele Schlachten jetzt verloren und Sascha hatte ja auch eigentlich seinen Vortrag gestartet mit, ja, ich bin wütend und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich komme jetzt hier sozusagen zu, wo jetzt die Invaliden sich da jetzt irgendwie mit ihren, jetzt hier rumhumpeln und wir haben den Krieg verloren, so Stimmung, ne, irgendwie komme. Das finde ich nicht. Was ich feststelle, ist halt ein extremes Harmoniebedürfnis. Also ich fand der Vortrag von Zeitweise, den ich schon angesprochen habe, den fand ich da relativ gut paradigmatisch. Es war...
Irgendjemand atmet hier die ganze Zeit in sein Mikro rein. Nee, ich muss nicht vom Mund wegnehmen. Vielleicht so ein bisschen. Ja, okay.
Was halt dort nämlich geschehen ist, ist halt eben diese Auflösung dieses Konfliktes, der eigentlich damit eingeleitet wurde, dass man sagt, okay, wir haben halt vor ein paar Jahren noch gesagt, so ja, das Digitale, das ist aber auch wichtig und das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Und der Punkt ist, wir sind an diesem Punkt aber angekommen, dass das eigentlich schon passiert ist. Denn Das Digitale ist angekommen. Und zwar überall. Die gesamte Gesellschaft ist, ist durchdrungen. Wie du auch schon sagtest, also man macht, das ist normal, dass man heute Online-Banking macht. Jeder macht Online-Banking. Du buchst dir deine Tickets online. Du kannst auch alles mittlerweile online machen. Fast alles kannst du heute online machen. Und das heißt mit anderen Worten, das Digitale hat gewonnen. Im Endeffekt sind wir eigentlich eher auf dem Punkt, nicht wir haben verloren, sondern wir haben gewonnen. In Form von, das Digitale hat gewonnen. Und das war dann eben der Vortrag, der dann dahin ging, dass das der eigentlich sich darauf konzentrierte, dem Analogen seinen Platz zuzuweisen. Natürlich so ein bisschen auch, also das haben sie nicht rübergebracht, aber eigentlich ist es natürlich auch so eine gewisse gönnerhafte Geste, ja, irgendwie so, ja, aber auch das Analoge muss ja jetzt nicht komplett verschwinden, sondern es gibt ja noch irgendwie 1, 2, 3 Anwendungszwecke für das Analoge. Und ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Stimmung, zu merken, okay, die Schlacht ist eigentlich vorbei und das Digitale hat gewonnen. Es gibt diese Rollbacks, es gibt die Telekom, die will das, die will das Internet zurückbauen. Es gibt immer noch irgendwie das Leistungsschutzrecht, das halt irgendwie unbedingt so ein verkrüppeltes Gesetz noch irgendwie dahin schießen will. Aber im Endeffekt sind das ja nur noch Verzweiflungstaten gegen eine schon längst sich durchgesetzt habende Zukunft des Digitalen und Präsenz des Digitalen. Und das heißt mit anderen Worten, was ich jetzt feststelle, und das habe ich auch bei Dück und als auch bei Sascha auch und bei anderen gemerkt, es gibt ein Bedürfnis nach Versöhnung, eine Müdigkeit des Kampfes und ein, kommt Leute, hier ihr Analogistans, wir wollen doch auch irgendwie wieder, wir wollen uns doch wieder lieb haben.
Also
was würde, auch dass Sascha dann irgendwann kommt auf dieses, wir müssen alles daran denken, was würde Merkel überzeugen, ist ja auch ein Schritt in diese Richtung.
Na, ich glaube, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe das, so mein Fazit wäre bisher so eine gewisse, also positive Ratlosigkeit, die existiert. Ich glaube, was so nach und nach jetzt doch deutlich, also es gibt dieser Kampf analog versus digital, den mag es gegeben haben, aber der ist tatsächlich vorbei. Worum es jetzt halt gerade geht, ist die Aufteilung dieser digitalen Welt. Und was halt, ich glaube, was so diese Ratlosigkeit ausmacht, ist halt diese Erkenntnis, dass nur davon, dass das Digitale sich durchsetzt, also das Internet sich durchsetzt, nicht automatisch die Werte, die unsere Werte sind, sich durchsetzen, sondern dass eben ein Stück weit, eben die Telekom ist ja nun kein analoger Konzern, sondern es ist ja ein rein digitaler Konzern, aber die sehen halt sie demonieren diese Welt im Augenblick hier mit zu einem gewissen Grad und probieren jetzt sozusagen ihre Pfosten da rein zu platzieren und vertreten halt, obwohl sie theoretisch aus dieser digitalen Welt kommen, schlicht und ergreifend nicht dieselben Werte wie wir. Und dass wir uns jetzt neu positionieren müssen und überlegen müssen, wie können wir mit dieser sich gerade vielleicht, also nach wie vor rasant entwickelnden Welt langsam mal dazu übergehen, dass wir, also wie können wir da unsere Werte weiterhin vertreten? Oder beziehungsweise unsere Werte auch anpassen, wenn die Welt das einfach nicht mehr hergibt. Also sind wir genau.
Oder auch politisch arbeiten in dem Sinne, dass wir nicht mehr immer nur die reine Lehre und alles andere ist von Übel vertreten. Und das, glaube ich, fällt in unserer Szene ziemlich schwer. Wir sind ganz schnell dabei, Leute gleich total abzuschieben, obwohl, und es ist eklig, wenn man mit der CDU kooperieren muss in irgendwas, aber auch die haben Leute, die okay Netzpolitik machen oder okayes Verständnis haben. Und auch da hat man stellenweise Überschneidungen. Und das scheint mir eine große Schwäche zu sein, Bündnispolitik. Mhm. Also auch wenn irgendwelche Petitionen von Piratenseite mal gestartet wurden, die, was ich taktisch, inhaltlich total gut, taktisch schwierig, weil man muss einfach zusammenarbeiten. Auch wenn man dann vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten muss, die man in anderen Fällen sehr unappetitlich findet.
Ja.
Ich denke an so einen Bereich Friedensethik, wo es die andere Kampagne Aufschrei gibt, Stopp den Waffenhandel. Da steht die Linkspartei Side an Side mit kirchlichen Sozialverbänden.
Ja.
Da würden sich viele sonst auch nicht angucken.
Das ist aber ja das, was Sascha auch gesagt hat. Also das heißt, Bündnisse, temporäre Bündnisse, egal mit wem. Wenn es in der Sache passt. Ne? Mhm. Was ist denn dein, was nimmst du denn so für eine Stimmung jetzt so mit? Kannst du das schon so sagen?
Also eine Stimmung, eher viel Gerede. Also Gerede im Sinne von, ja, wir machen. Ja,
wir müssen reden.
Ja, genau, sind wir genau richtig hier. Wir müssen, also Sascha sagt, wir müssen machen und dann reden wir darüber, dass wir es machen müssen, aber man macht so wenig. Deswegen war halt die Session gestern, dass ich dachte, man beginnt irgendwas, aber dieser Prozess ist einfach mal anfangen und sich zu verbünden. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht erwarte ich da zu viel. Aber man sagt, wir reden auch gerade darüber und es geschieht zu wenig.
Das ist ein guter Punkt. Lass uns den diskutieren.
Nee, ja, lass uns darüber diskutieren.
Genau. Ja, das gibt, ist ja diese Szene bei Life of Brian, also wo sie da halt auch mal sozusagen genau darüber diskutieren, dass sie jetzt endlich aufhören müssen zu diskutieren. Das ist ein typisches Problem, das geht ja nicht nur in der Netzszene so.
Aber das geht ja zum Glück auch den anderen so.
Ja, das stimmt. Genau.
Also es ist ja wahrscheinlich, würden auch die gerne viel mehr machen, als sie machen.
Jawohl, die Telekom, die macht,
Das ist ein Macher, ne? Die hat auch nicht lange gezögert. Genau.
Na, ich glaube, die haben da schon lange sich zurecht überlegt, wie sie das machen.
Ja, die wussten ja auch, worauf sie sich einlassen, da bin ich mir sicher.
Aber ich denke nur, dass gerade in einer Republik, in einer Internetkonferenz hier sich so viele Kompetenzen sammeln, so viele Möglichkeiten, so viele Kreativschaffende, dass hier einfach so der Ort wäre, etwas zu schaffen, etwas zu machen und sich dann alle halt aber im Reden verlieren.
Gut, ich kriege Zeichen aus dem Hintergrund von Ralf, dass wir wir weitermachen sollen. Nee. Okay, also
nächste Podcast fällt aus. Genau. gut, nee, dann würde ich sagen, machen wir das. Das war ein schönes Schlusswort, Milena. Genau. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dem Live-Publikum, das sich so langsam eingefunden hat während der Sendung. Und weiß nicht, ob überhaupt jemand beim Stream zugehört hat, ja wahrscheinlich ein, zwei Leute.
Ich glaube, Ralf, weil er war hier nicht im Raum und hat trotzdem gehört, hat trotzdem was getwittert, was ich gesagt habe. Ach, da warst du im Raum.
Ach so, da war ich auch im Raum.
Also nein, es hat niemand den Livestream gehört. vielen Dank hier an die Macher vom Sendezentrum.
Genau, stimmt. Ja, wir müssen natürlich auch nochmal erwähnen, es gibt die Sondersendung von Ralf, Claudia und ich glaube Tim immer auch dabei, ne? Ihr drei. Jeden Tag von der Republika eine Zusammenschau, also das, was wir machen sozusagen nur in dauernd und besser wahrscheinlich auch. Und
professioneller.
Und und sie haben hier dafür uns dieses Studio hier eingerichtet, das wir auch mitbenutzen durften. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich.
Genau.
Danke, Tim.
Fantastisch funktioniert.
Danke, Onkel Technik. Tim. Und jetzt machen wir dicht.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Applaus.